You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Fantastic Four First Steps. Die ersten Schritte in der sechsten Phase des Marvel Cinematic Universes. Die ersten Schritte in eine neue, glorreiche Zukunft. Oder eigentlich ein Rückschritt in Richtung des vermeintlichen Heilsbringers am Horizont, Avengers Doomsday. Ihr wisst schon, der Film mit mehr Stühlen am Set als praktische Effekte. Eigentlich der perfekte Schinken, um über Marvel-Liebe und Marvel-Sünden zu schwadronieren. Nur nicht mit Eve. Der ist noch im Urlaub. Dafür habe ich mir einen meiner Go-To-Guys dazu geholt, mit dem ich jederzeit über Superhelden, über Star Wars und über alle anderen schönsten Nebensachen der Welt diskutieren kann. Mein geschätzter Gamestar-Kollege Dimitri Harley, Redaktionsleiter und mit mehr Batman im Blut als Helena Wayne. Hallo Dimi.
Hi Marco, danke für die schöne Anmod.
Ich musste extra googeln, wer Helena Wayne ist, ob das passt, was ich da schreibe. Du weißt es sofort und das zeichnet dich auch schon aus. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Wir haben im Vorgespräch ja noch drüber geredet, wann wir das letzte Mal zusammen vor der Kamera waren oder irgendwas aufgenommen haben. Und wir kennen, also wir wissen, was es war. Es ist aber so lange her, dass wir nicht mehr wissen, worum es überhaupt genau ging. Es war irgendein Nerdquiz bei der GameStar im Twitch-Stream.
Irgendein Stream, aber ja, die sind halt auch so ein bisschen flüchtiger natürlich als so Podcasts, die man schön eintüten kann und dann hat man ein Thema, über das man spricht.
Ja, und das Thema heute ist das, was wir zusammen gestern erst im Kino gesehen haben. Wir saßen nebeneinander. Ich glaube, das wird im Laufe des Gesprächs auch nochmal Thema sein, wie das Gefühl ist, so nebeneinander. Weil ich habe ab und zu flüchtige Blicke zur Seite gewagt, um deine Meinung einzuschätzen. Und ich habe schon gemerkt, okay, das ist die Art von Film und das sind die Art von Momente, denen ich jetzt besser nichts sage. Weil ich bin jemand, der redet gerne mit den Leuten, wenn er im Kino ist. Nur so, guck mal hier, die Kamera und so. Also alles, was andere Menschen nervt, ich finde, das gehört beim Kino, beim sozialen Erlebnis Kino dazu. Aber bei dir habe ich gesehen, den lässt du jetzt mal. Dimi kocht gerade. Irgendwas passiert gerade. Ich will ihn nicht beeinflussen. Und das ist hier tatsächlich wichtiger als sonst, weil es sind eben die Fantastic Four.
Ja, und das ist auch ein Film, bei dem, also ich war über lange Zeit, als ich den Film geschaut habe, mir unsicher, wie ich was an diesem Film gewichten soll. Weil der Film, ich finde ihn nicht schlecht oder so. Es ist halt ein extrem seichter Unterhaltungsfilm. Und das war was mich massiv enttäuscht hat, weil ich einfach als Startpunkt der Phase 6, aber auch als der wievielte Fantastic Four ist es? Der vierte oder vierte?
Es ist der vierte Film, die dritte Neuauflage.
Genau. Ich hatte einfach mehr erwartet. Ja, zumal die Fantastic Four, und ich will da nicht zu viel vorweggreifen, aber sind auch in den Comics, lustigerweise ähnlich wie Superman, keine sehr leicht zu schreibenden Figuren, weil sie so, sag ich mal, ihre Fallhöhe nicht so hinter sich herziehen wie jetzt ein Batman oder ein Iron Man. Also dachte ich mir, gut, die werden sich da ja auf jeden Fall mehr mit gedacht haben, als jetzt nur einen gute Laune Unterhaltungs-Action-Film zu machen. Und das haben sie zumindest über weite Strecken nicht. Das war meine Linse, aus der ich diesen Film geschaut habe. Ich habe es aber auch schon mitbekommen, ich habe eine Filmkritik auf der GameStar veröffentlicht. Es geht sehr vielen anders da draußen. Auch Kollegen von mir, die ihn auch geschaut haben in einer anderen Stadt, die Pressevorführung. Ein Kollege ist ein junger Papa, der meinte, das hat ihn total mitgerissen, diese Geschichte, ohne jetzt schon zu viel zu spoilern. Aber es spielt natürlich auch dieses Kind eine Rolle, das ja auch in den Trailern schon angeteasert wird. Das hat ihn da voll mitgenommen und er hatte sehr viel Spaß mit dem Film und ne, die klassische Achterbahnfahrt und toll und alles und so. Will ich ihm auch gar nicht nehmen. Es war nur etwas, ich habe von diesem Film einfach als, sag ich mal, 37. Marvel-Film deutlich mehr erwartet, als ich bekommen habe.
Ah, die Zahl habe ich schon ganz verdrängt, aber du hast recht, ey, 37. Ich weiß noch, wie ich meine Letterbox-Liste mit dem Marvel-Film, dieses Ranking, ausgefüllt habe. Da waren es noch 20 oder so. Und in der Zwischenzeit sind 17 dazugekommen. Es hat sich fast verdoppelt.
Ja.
Das ist einfach verrückt, wie viel das ist.
Ja, wir arbeiten nur als kleiner Fun-Fact auch gerade an einer Liste, einem Ranking aller Marvel-MCU-Helden. Und das sind mittlerweile über 90 Stück. Also das ist ein Mammutprojekt. Der arme Wally arbeitet da seit Wochen dran. also es ist, wir veröffentlichen den wahrscheinlich in mehreren Etappen, so groß wird der. Und das ist schon krass. Das ist eben auch so ein Ding, ne? Du hast die Fantastic Four, die ja eigentlich eine der sind nicht die ersten Helden von Marvel gewesen, aber sage ich mal die prominentesten Helden in dieser neuen Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber sie kommen halt jetzt mehr oder weniger sehr, sehr weit am Ende ins offizielle MCU-Universum.
Ja, was halt irgendwie achronologisch ist. Und das ist auch so ein bisschen das Ding bei Fantastic Four. Ich habe da wenig Erwartungshaltung an das Projekt gehabt. Nicht, weil mich die Trailer abgeschreckt haben oder so. Wobei, ein bisschen stimmt es. Ich fand die ersten Teaser ganz spannend und habe mir da sonst was ausgemalt, wie das sein könnte. Und mit jedem weiteren Trailer, der länger ging, und mit jeder weiteren Szene war mir klarer, wie der Film eigentlich aussehen wird. Und das war nichts, was mich abholt. Ich erinnere mich an eine Szene, die sie veröffentlicht haben, schon vor einer Woche. Eine Dinner-Szene, relativ zu Anfang des Films. Ist kein Spoiler, weil es ist im Trailer und sie, wie gesagt, das Promomaterial. Sie erfahren, dass Sue Storm schwanger ist. So. Und diese Szene zu sehen, war für mich unglaublich augenöffnend. Also eigentlich shattering. Ich habe wirklich gedacht, okay, wenn das der Film ist und da jetzt keine andere Ebene drunter ist als dieses Wohlfühlding, das ich da gerade sehe, was schon fast so, wenn du das in Sturm der Liebe reinschneidest, das hätte keiner gemerkt. Und das sage ich jetzt als ein Veteran dieser Serie, weil meine Eltern das gucken. Die gucken das jeden fucking Tag. Und ich habe so viel davon gesehen. Und Dialoge werden dort genauso inszeniert. Es ist im Prinzip dasselbe. Die sitzen da am Tisch, jemand kommt da rein. Im Prinzip wird Sherlock Holmes-mäßig rausgefunden, dass jemand schwanger ist. Alle umarmen sich kurz. Diese Seifenoper-Musik liegt da drunter. Fertig. Das ist die Szene. Ob das jetzt die Fantastic Four sind oder ein Sturm der Liebe, irgendwo, das da in diesem tollen Luxushotel passiert, macht eigentlich inhaltlich gar keinen Unterschied. Jetzt ist es aber so, bei Fantastic Four ist es mir ehrlich gesagt ja relativ egal. Ich habe das Gefühl, dass dich das alles viel mehr getroffen hat, weil meine Verbindung zu den Fantastic Four ist, es gibt diese Filme und ich muss an der Stelle gestehen, ich habe keinen einzigen davon ganz gesehen. Ich habe keinen einzigen davon ganz ausgehalten. Also, ich war neulich in so einem Loop drin, da habe ich zum ersten Mal diesen anderen, diesen F4 oder Fantastic, also weißt du, wo das A noch ein 4 war, von dem Regisseur von, wie heißt der denn nochmal? Der Film, der hier mit Michael B. Jordan war, ich glaube, es war Michael B. Jordan, dieser Superheldenfilm, mit der Green Goblin gespielt hat, in Amazing Spider-Man 2 war der Bösewicht. Weißt du, welchen ich meine? Diesen Teen Chronicle.
Ach.
Kennst du den noch?
Ja, ja, das war, ja.
Der Regisseur war ja dadurch auf einmal ein großes Wunderkind durch diesen Superheldenfilm, der quasi sowas wie eine Mockumentary von X-Men war. Und der hat ja dann diesen Fantastic Four gemacht. Und er wurde mittendrin ausgetauscht. Sie haben alles neu gedreht. Das ist ein komplett anderer Film. Und die beste Review, die es zu diesem Film gibt, findet ihr auf Letterboxd, nämlich von dem Regisseur selbst. Der hat so, ich glaube, 2 oder 3 Sterne gegeben, so, it's okay, es war eine schwierige Phase in meinem Leben und das ist richtig traumatisch, aber ich bin niemandem böse, wie sie das zu Ende gebracht haben und so weiter. Es ist wirklich, als wenn jemand lange in Therapie war und jetzt angehalten vom Therapeut diese Phase seines Lebens verarbeitet. Das als Review von seinem eigenen Film ist fantastisch. Also ich empfehle es euch. Ich schau mal, ob ich es finde und pack's in die Shownotes, genauso wie deine Kritik aus Gründen. Dazu kommen wir gleich. Aber das ist meine Verbindung zu Fantastic Four. Und ich habe wirklich diesen Film zufälligerweise in einem YouTube-Loop halb geguckt, weil ich nicht aufhören konnte, mir diese Clips anzuschauen. Ach so, haben sie das gelöst. Und so, aha, ich sehe, wohin das führen sollte. Ich sehe selbst in diesen YouTube-Clips den Bruch, ab wann sie alles neu gemacht haben. Und es war wirklich hard to watch. Und deswegen war ich nie ein Fantastic Four-Fan. Aber wie ist es bei dir?
Also, ich bin nicht so mit den Fantastic Four aufgewachsen, wie viele Leute, glaube ich, die den Film jetzt sehr gerne haben. Bei mir ist es eher so, ich sammle ja jetzt schon seit ich bei der GameStar bin, also seit über 10 Jahren Comics. Und für mich war Superman so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, weil ich den als Kind immer relativ langweilig fand. Und dann als Erwachsener erst mich mal reingearbeitet habe in diese vermeintliche Langeweile eines Superman entdeckt habe, dass da ein sehr interessanter Charakter eigentlich drin steckt, wenn du die richtigen Leute hast, die ihn schreiben. So. Und weil es halt eben eher feine Töne sind, die man anschlagen muss und so. Du hast ja da selbst auch im Fall von dem neuen Superman-Film viel, viel drüber geredet. Und bei Fantastic Four war es deshalb ähnlich, dass ich mir gesagt habe, okay, du gehst jetzt mit diesem Wissen da rein, weil ich fand Fantastic Four immer relativ langweilig, weil sie jetzt von ihren Fähigkeiten ja auch nicht super krass sind. Also ich meine, das Ding ist halt ein orangener Hulk und du hast halt Mr. Fantastic mit den Gummiarmen. Sue Storm hat halt telekinetische Kräfte, aber das haben ja von den X-Men jetzt zum Beispiel auch jeder Zweite. Und dann hast du halt noch The Human Torch, der halt brennt beim Fliegen, das ist cool und so, aber halt jetzt nichts, wo ich gedacht habe, okay, ist jetzt auf dieselbe Art cool wie ein Spider-Man, der durch die Schluchten von New York schwingt. Und ich habe mir gesagt, okay, gib dem eine Chance, arbeite dich da rein. Und jetzt gerade ist ja auch in Marvel Rivals in der zweiten Season sind ja auch die Fantastic Four als spielbare Charaktere reingekommen. Und die sind so cool da gemacht. Also gerade Mr. Fantastic, der ja so ein bisschen so die Jawline von so einem Chad hat, aber gleichzeitig natürlich dieses Goofige, wenn er halt dann mit seinen langen Armen da langläuft und sich irgendwie in eine riesige Bowlingkugel verwandelt und solche Sachen. Also plötzlich habe ich mir gedacht, okay, arbeite dich da mal rein. Und tatsächlich ist es so, dass wenn du jemanden dran sitzt, der wirklich was von den Fantastic Four versteht, dann ist das eine sehr spannende Figurenkonstellation, weil die eben nicht so sind wie eine sehr viele andere Helden, die halt im Prinzip, wie ich es auch gesagt habe, ihre inneren Konflikte sofort in den Vordergrund drängen, sondern es ist eine funktionierende Familie, die aber eben Konflikte auch löst wie eine funktionierende Familie. Und das ist sehr interessant, wenn du halt eben weißt, wie du sowas schreibst. Und was man auch sagen muss, gute Fantastic Four-Geschichten, gerade weil irgendwie du sie nicht so machst, dass sie sich die ganze Zeit streiten, das nervt ja nur, haben oft einfach mega abgedrehte Ideen. Also du hast halt wirklich eine Geschichte, wo sie dann in der Dinosaurierwelt stranden mit einem US-Military Squad und im nächsten Heft reisen sie ans Ende der Existenz und liefern sich ein Wettrennen mit 1000 anderen Fantastic Fours aus anderen Zeitlinien. Und ein Heft später kommt ihr Sohn Franklin als Erwachsener zurück in die Gegenwart und ist aber, der kann ja die Realität warpen in den Comics und macht das dann auch. Und dann müssen sie gegen ihre eigenen Vergangenheitsbilder aus den 60ern kämpfen. Also völlig abgedrehte Ideen. Es geht dann ganz oft um so verrückte Gadgets und so physikalische, wilde Experimente, die halt eben nur Masterminds wie Sue und Reed Richards halt lösen können. Dafür brauchst du eine unglaubliche kreative Expressivität als Autor oder Autorin. Das bekommen nicht viele hin, aber die es hinbekommen, dann ist es halt richtig, richtig cool. Und genauso ist es auch bei den Charakteren. Ja, also der Reed Richards ist ja in den Ultimate Comics der schlimmste Marvel-Schurke, den es nur gibt. Er ist halt der Maker. Mhm. Das gibt's auch ein sehr cooles YouTube-Video mit ein paar Millionen Aufrufen dazu, warum er der schlimmste Marvel-Schurke ist. Also in diesem Charakter, in diesem so ein bisschen zur Obsession neigenden Genie, das immer wieder geerdet werden muss von seinen Freunden, von seiner Familie, steckt halt im Kern einer der schlimmsten Marvel-Schurken, die es gibt, der auch das Potenzial mit sich bringt, die gesamte Existenz von allem auszulöschen. Und das sind alles so Subtöne, wo ich dachte, okay, bei einem Marvel-Film von 2025 werde ich davon was mitbekommen. Und der First Steps, der deutet ab und zu mal sowas an, aber er macht halt damit halt gar nichts. Und das ist was, wo ich dachte, ja, da, also wir sind am, also die Fantastic Four sind aus den 60ern. Das ist 60 Jahre her. Da muss doch mittlerweile mehr drin sein als das.
Ja, es ist sehr im Geiste der 60er. Und zwar nicht nur in diesem Retro-Schick des Futurismus, dazu kommen wir dann auch noch. Aber wie stehst du dann zu den Verfilmungen? Also vor allem diese Bernd Eichinger-Filme.
Ja, also der 2015er, über den müssen wir, glaube ich, nicht reden. Obwohl der ja schon, der war schon so ein bisschen im Spirit der Ultimate Spider-Man oder des Ultimate-Universums. Das ist ja dieses Comic-Universum der 2000er, die bewusst so ein Retelling waren der gesamten Marvel-Familie und so ein bisschen auch versucht haben, das Ganze ja cinematisch umzusetzen, als wären es halt lesbare Kinofilme. Und damit waren sie auch wieder Inspiration für viel im MCU. Und da war es eben auch so, dass du halt diese Origin-Story von den Fantastic Four neu erzählt bekommen hast mit einem jungen Victor Van Doom, der auch noch an der Seite von denen war, als auch ein Forscher. Und da hattest du ein bisschen auch die Idee, dass halt Reed und er eigentlich in vielen Punkten sehr ähnlich ticken, aber dann in unterschiedliche Richtungen gehen. Der Film hat natürlich dann nichts draus gemacht. Also er hat auch seine goldenen Himbeeren ja mit Fug und Recht verdient. Und zu den ganz alten Filmen, also ganz alt, aus den 2000ern, habe ich gar nicht so eine enge Beziehung. Ich habe den ersten, glaube ich, mal gesehen, irgendwann, wie es halt damals so war. Aber da ist jetzt nicht groß was hängen geblieben bei mir.
Was mich an den Filmen schon immer gestört hat, an denen aus den Nullerjahren, ich habe diesen Cash Grab halt durch die Leinwand schimmern sehen. Die sind halt wirklich genau zu der Zeit gekommen, als die X-Men-Filme gerade cool waren, als Spider-Man gerade Rekorde gebrochen hat. Und was ich am meisten daran liebe, ist eigentlich die Story dahinter. Dass Bernd Eichinger schon in den 90ern, also der deutsche Produzent, das sind streng genommen deutsche Produktion, diese ersten Nullerjahre Fantastic Four-Filme, der hat in den 90ern schon erkannt, diese Comic-Sachen, das hatte mal ganz kurz ein Hoch mit Batman, 89er, aber daraus ist nicht so wirklich was geworden. Also auch so Batman Forever und so weiter, die liefen nicht so erfolgreich, wie man es gerne gehabt hätte. Das ist jetzt gerade kein Thema, aber das könnte noch mal ein großes Thema werden. Und er hat sich die Rechte gesichert, der Fantastic Four. Aber das Problem ist, wenn du dir so diese Lizenzrechte auch gerade von Comic-Verleihern so sicherst, oder egal, ob Bücher, egal was, die gelten nur so und so lange. Und die hat er so und so lange in der Schublade. Und wenn er nichts damit tut, verliert er die Rechte wieder daran. Hm. So ist ja Blade zurückgefallen zu Marvel. Und bei ihm war das so, er wusste eben Mitte der 90er, das wird irgendwann mal was, das ist mein Investment, aber jetzt gerade interessiert es keinen. Also hat er einen Fantastic Four-Film gedreht, den er in die Schublade gesteckt hat. Es ist ein B-Trash-Movie, zu dem ihr bestimmt alle schon mal Bilder gesehen habt, weil die immer wieder auch als Memes herhalten, der nie richtig veröffentlicht wurde. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt irgendwo sehen kann oder ob den schon mal jemand gesehen hat. Die Leute, die den gemacht haben, wussten das aber nicht. Die dachten, die machen einen richtigen Superheldenfilm mit dem wenigen Budget, das sie haben. Und sie haben das Beste versucht, daraus zu machen. Und dieser Film ist eben in der Schublade verschwunden. Und so hat Bernd Eichinger, dieses Genie, das mittlerweile verstorben ist, diese Fantastic Four-Rechte sich gesichert und diese Filme später gemacht und da natürlich Millionen gescheffelt. Das Witzige ist aber, und jetzt schließt sich der Kreis zu diesem Film, für die Premiere von dem neuen Fantastic Four haben sie die alten Fantastic Four aus diesem B-Movie eingeladen. Und die waren auch da und haben auf dem Blue Carpet Fotos gemacht. Und das fand ich sehr wholesome. Also alles drumherum fand ich schon sehr wholesome bei diesem neuen Fantastic Four-Film. Ja. Passiert aber auch automatisch, wenn du Pedro Pascal da reinsteckst, der als der Daddy dann quasi die ganze Marketingkampagne anführt. Da wirst du auf Social Media auf viel Resonanz stoßen. Ja. Ironischerweise, wenn du jetzt vorm Kino stehst, in Amerika, es gibt gerade 3 Filme mit Pedro Pascal im Kino, jetzt gerade. Fantastic Four, Eddington, der erst, glaube ich, im September oder so hier anläuft, von Ari Aster, der bei der Goldenen Palme, glaube ich, so mitgeredet hat, aber nichts gewonnen hat. Und was war es noch? The Marshallists, so eine Rom-Com. Mhm. Die aber super gut sein soll, weil sie von A24 ist. Wenn du den Trailer siehst, denkst du, hä, das ist ein 0815 Rom-Com aus den 90ern. Nee, das ist ein richtiger künstlerischer Arthouse-Film. Ich habe keine Ahnung, wo das da drin stecken soll. Ja, 3-mal Pedro Pascal.
Ja, ich meine, das Marketing, es stößt ja auch auf durchaus eine sehr große Resonanz, weil so dieses, was sie auch verkörpert haben, also ich meine, rein optisch markiert der Film ja schon auch einen Neustart, ne? Du hast halt dieses 60er-Jahres-Setting, der Film spielt ja auch auf einer alternativen Erde, er wirkt ja auch sehr frisch, indem wie er sich halt präsentiert, aber auch diese Idee von wegen wir kehren halt zurück zu einem Feel-Good-Value, ja, bei uns ist Familie im Zentrum und man sieht es ja auch gerade bei Superman. Also ich glaube, das stößt schon auf ein großes Echo und beantwortet auch oder bedient auch ein Bedürfnis, das viele Leute haben, weil das ist so der Hauptpunkt, den ich lese von den Leuten, die ihn halt toll fanden, dass sie einfach sich sehr identifizieren können mit dieser positiven Grundstimmung, mit diesem Familiengedanken und so, wo ich halt denke, ja, also ich finde das von der Idee auch cool, aber nur das Konzept Familie macht ja nicht automatisch eine tolle Geschichte, ne? Weil Familie hat auch Fast and the Furious. Das ist also, ich verstehe das, dass Filme jetzt gerade versuchen, das gibt es ja im Comic auch immer so, dass es so Zyklen gibt der Konstruktion und der Dekonstruktion und gerade sehen sich die Leute so ein bisschen nach einem Heroic Age, ne? Aber und auch diese Idee von wegen, ja, Marvel ist jetzt quasi endlich wieder ein Franchise, mit dem man einfach nur Spaß haben kann. Ich verstehe so nicht so ganz, wo halt diese Antithese herkommt, weil es ist ja nicht wie bei Superman, dass wir zurückblicken auf 10 Jahre, in denen alle Marvel-Helden super düster waren und so weiter, sondern es ist ja eher so, dass die Filme halt so ein bisschen undercooked waren, gerade so in Phase 5 und Phase 4, aber es gibt ja, also ne, alleine um Endgame herum, aber es gab ja sehr viele Marvel-Filme, die halt extrem gute Laune-Filme waren. Alleine irgendwie Thor 3 und Thor 4 und die Spider-Man-Filme und so weiter und so fort. Also ich verstehe diesen Gegensatz nicht so ganz, aber ich verstehe natürlich, dass es wieder en vogue ist, sich halt auf diese Art von Wert zu beziehen und zu sagen, wir machen in erster Linie einen positiven Film.
Ja, das ist gerade richtig en vogue. Und in dem Fall sogar nur 2 Wochen auseinander. Mhm. Also das kann man ja eigentlich marketingtechnisch gar nicht besser planen. Sie hätten fast einen Barbenheimer draus machen können.
Eigentlich schon,
wenn sie am gleichen Tag rausgekommen wären. Lass uns nur super positive Superhelden-Sachen jetzt im Kino gucken. Pedro Pascal liebäugelt damit. Der hat quasi mit dem Release von Superman angefangen, so Fan-Artworks und AI-Artworks, glaube ich, aber auch, zu teilen, in denen Superman und die Fantastic Four oder vor allem Reed Richards Händchen halten. haltend irgendwie in den Sonnenuntergang schauen und sowas. Also irgendwas, was halt diese Positivität und Gemeinsamkeit hervorbringt, statt diese Divisiveness zwischen DC und also DCU und MCU und so. Also eher alle halten gerade Händchen. Selbst Kevin Feige lobt Superman in höchsten Tönen gerade. Und irgendwie ist das ja schön und wholesome. Und ich fühle mich jetzt wie der böse Grießkram, der den Film, den neuen, halt nicht so gut findet. Aber ich finde, diese Diskrepanz erschließt sich mir auch nicht ganz. Witzigerweise, bei Superman, das hatten wir jetzt lange diskutiert in unserem Superman-Podcast, aber ich habe ausgemacht, dass die meisten negativen deutschen Kritiken aus Berlin kamen. Und ich weiß nicht warum, ob in Berlin irgendwas im Wasser ist, ob die Stimmung im Kinosaal einfach so schlimm war, weil das habe ich halt auch aus erster Hand erfahren, dass die Stimmung im Kinosaal wirklich fast depressiv war und niemand hat gelacht über gar nichts in diesem Film. Und ich hatte halt so eine ganz andere Erfahrung hier in München. Du warst ja auch auf meinem Community-Screening. Mhm. Eine ganz andere Erfahrung mit diesem Kinosaal. Ich habe erwartet, dass mehr Leute den nicht mögen an diesem Tag, auch wenn sie extra zu so einem Community-Screening kommen und so weiter. Ein einziger fand den richtig scheiße und hat sich schlecht gefühlt, weil er nicht gut fand. So, das war das Schlimmste noch, was ich aus München gehört habe. Und das ist halt ganz merkwürdig, dass diese Filme so gegensätzlich aufgenommen werden. Mhm. Jetzt hast du aber als von Grundthema her ist es ja wirklich super ähnlich. Also Fantastic Four fand ich bis heute langweilig und der Film hat leider nichts dran geändert. Aber Superman fand ich genau wie du früher super langweilig und es hat sich erst so vor 15 Jahren bei mir geändert. Als ich Kill Bill gehört habe, den Monolog über Superman, als ich Wanted gelesen habe von Mark Miller, als ich Watchmen gelesen habe, meinen absoluten Lieblingscomic, auf einmal fand ich Superman super interessant und James Gunn Superman hat sogar geschafft, dass dieser Silver Age Superman, den ich immer noch langweilig fand, dass ich sogar den jetzt toll finde. Und mein ganzes Social Bubble besteht nur noch aus Superman. Ich höre überall Punkrock.
Bei mir auch.
Ich höre überall Positivität. Unmittelbar vor diesem Podcast, ne? Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich war in einem Chat, wo es darum ging, wie man irgendetwas, was mit Fantastic Four zu tun hat, wie man das nennt. Und da war schon so dieses Wort, die Worte sind gefallen, fantastisch und so weiter und so fort. Und ich habe überlegt, okay, ist das jetzt der Punkt, wo der zynische Marco kommt und schreibt, wie wär's mit, wenn Frauen wieder an den Herd müssen? Und dann, noch beim Tippen habe ich gedacht, weißt du, was würde Superman tun? Das ist jetzt, du bringst jetzt eine Negativität in dieses Gespräch, wonach niemand gefragt hat. Hm. Was wirklich jetzt wirklich unnötig ist. Und ich habe mich in den letzten zwei Wochen immer wieder erwischt, wie ich kurz denke, was würde Superman tun? Und habe dann nichts dazu geschrieben. Ich habe es einfach sein lassen. Lass doch Leute glücklich sein mit dem Film. Ist doch egal. Lass den Zyniker mal zu Hause. Und das hat Superman mit mir gemacht. Und ich glaube, und ich sehe nicht, wie Fantastic Four das mit mir macht. Stattdessen schreibe ich eine negative Review. Da habe ich auch mittendrin gedacht, ob ich alles lösche und sage, komm, verdepp den Leuten nicht den Spaß, sei Superman. Und habe ich in dem Fall nicht machen können, weil irgendwo habe ich dann auch eine Pflicht, weil es mein Job ist, Leuten zu sagen, wie ich was finde. Aber ich möchte nicht mehr so viel Negativität mit mir rumtragen. Gerade habe ich so ein High noch.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ging mir auch so, weil ich, lustigerweise hatte ich die Diskussion mit Sören, der unsere Filmkritik zu Captain America zum letzten geschrieben hat, weil er sich halt auch, er mochte den Film halt sehr und stand damit relativ, zumindest als die Reviews gefallen sind, relativ, oder das Review-Embargo relativ allein auf langer Flur. Und er war halt so ein bisschen dann so, ja, jetzt bin ich ja der Einzige, der den Film gut findet und habe ich da irgendwas übersehen und sonst irgendwas. Und ich habe ihm gesagt, dass mir persönlich macht es viel mehr Spaß, mittlerweile positive Sachen zu schreiben. Nicht nur, weil du halt Leuten auch irgendwo vielleicht den Spaß dran verdirbst. Ja, das hört man ja auch immer mal wieder, dass Leute halt in den Film nicht reingegangen sind, weil sie die eigene Kritik gelesen haben. Was ich ja schade finde, weil man kann mit diesem Film ja trotzdem Spaß haben. Aber mir persönlich tut es auch einfach gut, eher das Positive in den Dingen zu suchen. Deswegen habe ich auch bei meiner Filmkritik eigentlich nur versucht zu zeigen, warum bestimmte Dinge, warum bestimmte Ideen an diesem Film in meinen Augen einfach nicht das Potenzial entfalten, das eigentlich da drin liegt. Da reden wir ja auch noch drüber, alleine zum Beispiel diese 60er-Optik und so. Mhm. Da in Fantastic Four stecken halt so viele interessante Ideen und Ansätze und ich habe das Gefühl, sie haben sich bei diesem ersten Film noch nicht darauf committed, mit diesen Ideen was zu machen, sondern jetzt ist das mehr so die Grundierung, der erste Schritt. Die Charaktere werden auch so ein bisschen ja nur angelegt. Also es gibt ja, du bekommst zum Beispiel, und das ist auch kein großer Spoiler, aber der innere Konflikt von The Thing ist ja eigentlich immer nur, dass er der einzige von den Fantastic Four ist, der halt äußerlich sehr verändert wurde durch den Flug ins Weltall. Und er leidet darunter, weil er auch irgendwo einsam ist. Und die Fantastic Four im neuen Film sind ja auch schon ein bisschen lebenserfahrener. Und er leidet da halt drunter. Und das wird halt im Film an einer Szene angedeutet, wo so ein bisschen durch so ein Schaufenster sein neues Gesicht und sein altes Gesicht gegengeschnitten werden. Und du hast so ein bisschen die Andeutung von einer Romanze im Ansatz, aber das ist halt so super reduziert und simplifiziert, dass es nicht wirklich, das ist ja noch nicht mal irgendwie ein interessanter Nebenstrang oder so. Es sind halt zwei Szenen, wenn überhaupt. Und die enden im Prinzip auch sehr, sehr abrupt. Und das ist was, wo ich denke, ja, das macht der Film halt sehr oft. Er wirft halt Dinge rein, dass man vielleicht in der Zukunft was damit machen kann. Aber am Ende bewerte ich den Film ja als das, was er jetzt ist. Und ich bin der Meinung, er hätte sich halt mehr jetzt schon trauen müssen.
Ja, absolut. Ich bin da komplett bei dir. Es traut es sich alles nicht. Und es wirkt fast, als hätten sie Sachen rausgeschnitten.
Ja.
Aber wie du sagst, dieses, es ist irgendwann für die Zukunft. Das ist jetzt auch wieder so typisch Marvel.
Ja.
Hauptsache, du Teaser, das nächste Projekt wird besser. Wir versprechen's. So, und mit dem Gefühl, dass du gerade einen Teaser für das coolere Projekt gesehen hast, entlassen wir dich jetzt. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zum neuen DCU von James Gunn. Der Film, obwohl er auch nur so ein Zeitfenster an eine viel größere Welt aufmacht und rechts und links andeutet, da ist noch alles möglich, da ist noch alles möglich, sind Horrorfilme möglich, sind noch mehr Comedies möglich, alles ist möglich, du hast nur dieses kurze Zeitfenster. Das, womit wir jetzt unsere Post-Credits und Mid-Credits-Szenen verwenden, und wir reden im Spoiler-Part drüber, über die von Fantastic Four, das, was James Gunn macht, ist, er gibt uns noch mehr von dieser Welt und was ganz Kleines zum Lächeln. Einfach nur, um zu zeigen, guck, diese Menschen leben in dieser Welt. Und es geht nicht darum, was du später irgendwann erfahren könntest, sondern das Hier und Jetzt. Und mit diesem Hier und Jetzt-Gefühl bin ich einfach glücklich rausgegangen. Und das gibt mir Fantastic Four nicht. Aber ich will ihn auch nicht komplett zerreißen, weil ich habe ihn auf Letterboxd mit 2,5 bewertet. Ihr habt, glaube ich, für Filme keine Wertung bei der GameStar. Und 2,5 bedeutet, du kannst es schon gucken. Das tut jetzt niemandem weh. Und du wirst jetzt auch nicht mit schlechter Laune da rausgehen. Aber du wirst auch nicht das Gefühl haben, du wirst in 2 Wochen nicht mehr dran denken. So, das ist das Gefühl. Es wirkt ein bisschen divisive bei Fantastic Four, aber ich habe auch das Gefühl, dass selbst die sehr guten Kritiken zu dem Film gar nicht so weit weg sind von dem, was ich eigentlich über den Film denke.
Nee.
Wir sind alle nah beieinander. Nur die Frage ist, ist es mir egal oder
also,
nicht?
Also, die meisten pendeln sich irgendwo bei 3 Sternen oder so ein, ne?
Ja! Total. Also, das Höchste sind 4. Und wenn ich dann 2,5 gebe, so, ja, gut, ich fand's halt ein bisschen nichtssagender als du. Ich würde aber ich gehe jede Wette ein, in 2 Wochen denkst du nicht mehr an diesen Film.
Mhm.
Das ist halt der große Unterschied. Deswegen, ich bin jetzt 2 Wochen nach Superman, ich guck ihn am Wochenende zum 3. Mal. Und dann im Kino und dann mit meinem Neffen. Ich freue mich wie noch was drauf, weil das wird ein Erlebnis, das weiß ich. Und ich habe jetzt schon so kindliche Euphorie, wenn ich nur dran denke. Und ich sehe nicht, wann ich das nächste Mal Fantastic vorsehen sollte. Also das müsste wirklich nur so Completionist-mäßig sein, wenn ich irgendwann doch einen MCU-Rewatch mache, der wahrscheinlich niemals passieren wird.
Ja.
Wir haben jetzt das Jahr 2025. Ich habe Endgame immer noch nur einmal gesehen. Und ich mochte den. Den mochte ich. So, dem habe ich 4 Sterne gegeben, aber das war 2019, das ist 6 Jahre her. Diese Halbwertszeit von manchen Marvel-Filmen ist halt nicht so gut.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, weil ich kam halt mit aus Marvel Rivals mit dem maximalen Hype, weil ich ja voll Bock auf die Figuren hatte und dachte, wie geil ist das denn jetzt, dass ich gerade irgendwie die Charaktere spiele und jetzt kommt halt ein riesen Blockbuster-Film und so. Und ich finde dafür ist der Film auch interessanterweise in seiner Action, finde ich, zu zahm. Ja, da ist er auch ein bisschen Marvel natürlich, also der Film auch so ein bisschen Opfer von, dass es der 37. Film ist, weil wir halt sehr viele von diesen crazy Fantastic Four Konzepten von wegen Zeitreise und Dimensionssprünge und so weiter einfach schon hatten. Aber ich finde, also der Film hat ja generell gar nicht so viele große Kampfszenen oder Actionszenen. Ich glaube, in der Mitte gibt's eine. Und dann am Ende halt. Und ich fand, das am Ende war halt so recht klassisches Superhelden. Also sehr, sehr klassisch. Und das war, weil ich glaube, dem Film hätte es zum Beispiel auch gut getan, wenn man sie mal am Anfang so richtig in Aktion gesehen hätte. Du bekommst ja am Anfang so ein. Der Film macht ja ähnlich wie Superman, die fangen ja nicht an am Anfang ihrer Karriere, sondern sie sind schon 5 Jahre drin. Aber du bekommst halt trotzdem am Anfang so ein bisschen Exposition-Dump und es wird so ganz, ganz schön eigentlich ineinander geschnitten, was sie alles schon gemacht haben. Aber das ist mehr eine Dia-Show als tatsächlich eine. Und ich fände halt so eine coole Einstiegsszene, wo man sie mal wirklich richtig in Aktion sieht, wo man auch mal The Thing sieht, wie er halt Stuff macht und halt Mr. Fantastic mit seinen Gummiarmen und Gummihänden und so. Das hätte dem Film auch gut getan, weil danach ist er halt sehr, sehr lange ein Talkie, wo wirklich sie sehr viel reden und diskutieren, was man jetzt machen kann und dann auch Sachen ausprobieren und so. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es ist was, wo ich schon gedacht habe, okay, dieser Fun-Aspekt, der bei den Fantastic Four ja auch mitkommen soll, dass es einfach Spaß macht. Sie sind ja alle so ein bisschen goofy. Stellt der Film eigentlich über weite Strecken hinten an, bis zu dem Punkt, wo ja sogar ein Joke draus gemacht wird, dass The Thing sich weigert, It's Clobbering Time zu sagen. Ein Joke, den sie sehr oft machen, in der Hoffnung, dass er irgendwann dann halt auch witzig ist, wenn man ihn nur oft genug wiederholt.
Ja, es ist so ein bisschen, wir preppen jetzt die Leute darauf, dass irgendwann das Avengers Assemble kommt. Das ist Avengers Assemble des kleinen Mannes.
Ja.
Du hast 10 Jahre lang Marvel, ohne dass es jemand sagt. Und dann sagt es Captain America endlich und das Publikum jubelt.
Ja.
Und der Film versucht das im Kleinen, indem er diesen blöden Spruch, bei dem du ganz sicher bist, dass der irgendwann fällt, weil das ist einfach klar, dahin preppst. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass jetzt, oh yeah, jetzt, sondern das machst du alles für eine Aktion, dass das nicht mehr ist, als wenn du einen Stein nach jemanden wirfst. Das ist so, diese Action, du hast es gerade angedeutet, am Anfang wird viel ineinander geschnitten. Fast die ersten 30 Minuten sind eine riesige Montage aus dem, guck mal, das sind die Fantastic Four.
Ja.
Das ist die Welt. Hier ist die Action. Zack, zack, zack. Ich habe mitten im Film festgestellt, weil ich noch mit drüber nachgedacht habe, wie das jetzt weitergeht, ob es doch noch einen doppelten Boden gibt oder nicht. Kein großer Spoiler, es gibt keinen großen doppelten Boden bei dem Film. Mir ist aufgefallen, fast alles, was man in den Trailern gesehen hat, passierte in dieser ersten Stunde des Films. Weil sie haben halt aus diesen Montagen immer diese ganz kleinen Action-Snippets genommen und einen Trailer aneinander geknallt, sodass du das Gefühl hast, du guckst ein episches Schlachtfest, zumindest in Teilen des Trailers. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das wird abgefrühstückt im Film. Und so fühlt es sich dann halt auch ein bisschen an. Es wird alles ein bisschen arg abgefrühstückt. Und Hauptsache, du hast seichte Marvel-Kost gekriegt. So, ich glaube, wir müssen jetzt langsam ein bisschen tiefer rein, weil es hat natürlich auch mit der Inszenierung zu tun, was dahinter steckt, und dann die gesellschaftlichen Themen, die hier angerissen werden. Aber bevor wir das tun, habe ich ganz kurz ein Thema für euch, nämlich Werbung. Und zwar ist der Sponsor dieses Podcasts wieder NordVPN, euer virtuelles, privates Netzwerk. So, wie funktioniert NordVPN? Das habe ich ja schon mehrmals erzählt. Ich benutze das super viel für Sachen aus dem Ausland schauen. Auch selbst mit einem deutschen Netflix kannst du dann die Sachen in Amerika schauen, die du hier normalerweise nicht gucken könntest, was sehr oft Stand-Ups sind. Umgekehrt dasselbe. Wenn ihr in Amerika seid, könnt ihr dann deutsche Serien gucken, die ihr sonst nicht auf Netflix finden würdet. Dafür benutze ich zum Beispiel, ich benutze es auch für YouTube-Videos, die in anderen Ländern zu sehen sind, aber komischerweise nicht in Deutschland. Man kann es aber auch benutzen, um zum Beispiel billigere Hotelpreise im Ausland zu bekommen als quasi Einheimischer, weil die IP eben so aussieht, weil du diese IP-Sperren umgehst. Und damit sieht es für das Internet so aus, als wärst du an einem anderen Ort, als du gerade bist. Ihr könnt es aber auch einfach selber ausprobieren. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, deswegen gar kein Risiko. Geht einfach auf den Link, den ihr hier in den Shownotes findet. Dann kriegt ihr einen massiven Rabatt auf die 3 verschiedenen 2-Jahres-Pakete. Jeder 2-Jahres-Plan NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf. Und das halt nur über den Link, den ihr hier in den Shownotes findet, oder über unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Und damit Werbung Ende und damit noch mehr zu den Fantastic Four. Zu den Fantastic Four gehört aber auch, und ich glaube auch deswegen heißt der Film natürlich First Steps, weil das Marketing steckt ja schon im Titel, es ist eine schöne Doppeldeutigkeit. Es ist eine der ersten, es ist die erste Marvel-Familie. Es ist quasi was Superman für DC ist ja ein bisschen Fantastic Four für Marvel. Es ist aber auch der erste Schritt in der 6. Phase des MCU. Das wurde jetzt beendet mit, was war denn das letzte? Thunderbolts. War Thunderbolts das allerletzte? Ja. Und jetzt sind wir in der 9. Phase. Was bedeutet das und was erwarten wir von dieser Phase, Dimi?
Naja, es ist ja die große Phase des neuen Avengers-Films, ne? Also, ich meine, was sind denn die schon bestätigten Filme? Es ist jetzt Fantastic Four, dann kommt der neue Spider-Man,
Brand New Day,
und dann kommen Avengers Doomsday und dessen Fortsetzung Ende 2026, 2027, richtig?
Ja, Ende 2026 parallel zu Avatar, mal gucken, wer da wen wegschiebt, kommt Doomsday. Und nur ein Jahr später Secret Wars. Also es wird schon sehr darauf, also super forciert, Infinity War und Endgame zu wiederholen.
Mhm.
Wenn du einen riesigen Film mit, das war diese Anspielung in der Einleitung mit den vielen Stühlen, das war ihr einziger Teaser bis jetzt, einfach eine stundenlange Reihe an Stühlen für einen Livestream. Einfach dieses selbe Gefühl, dieses Phänomen zu wiederholen, dieses Event, dass Leute dann auch wieder im Kino klatschen.
Denkst du denn, dass das klappen kann?
Nicht so. Also ich glaube schon, dass das eine Gelddruckmaschine ist. Also die können 10-mal Robert Downey Jr. 80 Millionen dafür geben. Das wird funktionieren. Leute werden reingehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht mehr die Endgame-Zahlen erreicht. Also ich kann vielleicht inflationsbereinigt oder so, dann erst recht nicht so rum. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich habe schon das Gefühl, dass es freuen sich wieder Leute, ist gar keine Frage. Aber das ist so ein bisschen wie bei Pokémon Go. Spielen es Millionen Menschen, ja. Spielen es noch so viel wie in den Hochzeiten? Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, 95% davon sind nicht mehr Spieler oder irgendwie so, ne? Das ist massiv runtergegangen. Trotzdem ist es eines der größten Mobile Games der Welt. Das, so krass ist es bei Marvel wahrscheinlich nicht. Andererseits, weißt du, in Ende 26 mit Doomsday, bis dahin passiert ja nicht mehr viel. Uns ist jetzt nur Brand New Day eingefallen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendeine Marvel-Serie oder irgendwas vergesse. Sie haben sich sogar beeilt. Nee, das letzte war ja nicht Thunderbolts. Ironheart war das letzte.
Ironheart, stimmt,
sie haben sich beeilt, das zu versenden, ne? Zweimal alle Folgen oder so, zweimal die Hälfte. Sie haben es sehr schnell versendet, weil sie jetzt wieder so ein bisschen das Publikum aushungern wollen, habe ich das Gefühl, um wieder diesen Hype zu generieren. Jetzt sind es halt nur noch zwei Sachen im Jahr, nicht mehr vier und noch drei Serien dazu. Das ist ja all das, was mit dem der Rückkehr von Bob Iger dann wieder so reingekommen ist. Wir haben noch sehr viel in Phase 5 gesehen, was halt vor Jahren angekündigt und geplant wurde, als man gedacht hat, wir müssen Streaming und Kino überfluten mit Marvel nach Endgame, weil wir auf dieser Welle weiterreiten wollen. Ja. Sie haben ja das Gegenteil erreicht. Sie haben einen Flop nach dem anderen produziert. Auch weil natürlich die Filme hochbudgetiert waren, aber trotzdem. Und die Erwartungshaltung war eine andere. Und jetzt fahren sie das alles runter und hungern so ein bisschen die Fans aus. Also es ist dann schwer zu predikten, wie gut es wirklich funktioniert. Aber ganz so gut kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Doomsday der erfolgreichste Film aller Zeiten wird.
Ja, das ist halt natürlich auch der Build-up ist einfach ganz anders als damals, ne? Also mit ich glaube natürlich der Avengers Infinity War hatte natürlich auch seinen Snap und so, also das war ja wirklich der krasseste Cliffhanger, glaube ich, der gesamten Marvel Cinematic Geschichte. Das war natürlich auch was, aber du hattest halt diesen krassen Build-up, ja? Wir wussten alle, was Avengers 1 war, wir haben Avengers 2 gesehen, wir wussten, wohin die Filme führen. Und ich glaube bei sehr vielen Leuten lässt sich das jetzt nicht mehr so reproduzieren. Weil selbst die Thunderbolts, die ja ein toller Film, also ich fand ihn ja sehr toll, aber so richtig verkauft haben sie sich ja nicht. Oder zumindest sind sie ja in den Erwartungen zurückgeblieben. Also sie müssen, glaube ich, viel Marketing reinpumpen, um halt dieselbe Art von Hype-Momentum zu generieren wie damals. Auf deiner Seite, klar, du hast natürlich Robert Downey Jr. und die großen Stars, die zurückkommen. Ich glaube, das wird ihr großer Selling Point sein. Aber ich würde dir da, glaube ich, zustimmen, dass wahrscheinlich er nicht dieselben Höhen erreicht. Bin halt mal gespannt, wie es dann aus Story-Perspektive weitergeht. Ja, also was, Phase 5 war ja jetzt gefühlt auch sehr kurz, Phase 4 ja irgendwo auch irgendwo überschaubar. Also ich frage mich einfach, wie es, sie haben ja, glaube ich, irgendwann habe ich eine News gelesen die Tage, dass es danach irgendwie einen Neustart geben soll, ne?
Das Wort Neustart wird jetzt viel rumgeworfen, Reboot im Englischen. Ja. Aber genau das hat Kevin Feige im selben Interview als Kontext dazu gesagt, es ist kein Reboot, es ist Restart, weil Neustart trifft es besser, wie du es gesagt hast. Es ist ein Restart, nicht ein Reboot. Mhm. So sehen sie das und ich glaube auch, dass genau das funktionieren wird on the long run. Ich glaube nur noch nicht so super krass bei Doomsday. Aber Doomsday wird bestimmt der beste Indikator dafür sein, dass man sagt, Marvel ist wieder zurück. Wobei das ist ja das Witzige, das wird so jetzt gefühlt bei jedem zweiten Marvel-Film gesagt. Also jetzt bei Thunderbolts haben auch alle gesagt, Marvel ist zurück.
Ja, ja.
Ja, aber es ist gefloppt. Also was jetzt? Es ist aber beliebt. Also weißt du, selbst ich als jemand, der den Film nicht mag, ich mochte die Figuren. Da habe ich wirklich gedacht, okay, Marvel findet doch langsam wieder zu sich zurück. Und die Figuren sind Opfer dieser Politik von Phase 5. Weil sie hätten genau, also wenn mehr Leute Falcon the Winter Soldier gesehen hätten, dann hätte The Agent heißt er, ne? US Agent, hätte ja eine komplett andere Wertung für die Zuschauer da gehabt. So, du musstest wirklich in allem drin sein und deswegen warst du dann auch relativ davon abgeholt. Aber wenn du als normaler Zuschauer da reingehst und der normale Marvel-Zuschauer schaut ja schon immer nicht alles. Wir in unserer Bubble und ihr vielleicht auch als unsere Zuhörer, die ja sowas hören, ich habe natürlich alles gesehen und wir also fast alles gesehen und vielleicht fängt's jetzt so an mit ja, ich gucke die Serie nicht mehr und ich habe den Film noch nicht geguckt. Also man fängt jetzt erst so die letzten Jahre an, Sachen auszulassen. Das war ja früher undenkbar. Das war zu Zeiten von Endgame und du hast alles gesehen, aber die Kinozuschauer nicht. Mehr Leute waren in Avengers, als sie Captain America, Iron Man oder Hulk je gesehen hatten. Avengers war einfach das viel größere Ding, das Leute angezogen hat. Und Streaming und alles drumherum hat ja dieses Interest gebildet, wie man im Marketing-Sprech sagt. Und Leute wollten dann auch unbedingt rein. Und aber all das fehlt gerade. Das Interest fehlt, dass Leute diese Filme als Events wahrnehmen, in die sie reinströmen wollen. Ich glaube schon, dass Doomsday das ändern kann. Aber das ist jetzt halt Das ist der Restart, von dem alle reden. Ich glaube nur nicht, dass Fantastic Four wirklich der perfekte Restart ist für das, was wir da haben.
Ja.
Aber sie haben eigentlich auf dem Papier den richtigen Regisseur dazu geholt. Das ist nämlich Matt Shackman, Game of Thrones-Fans. Und Dimi, ich oute dich jetzt, du gehörst nicht dazu. Du bist einer der wenigen Menschen, die so popkulturell bewandert sind, die ich kenne, die nicht Game of Thrones gesehen haben. Das ist für mich immer noch mind-boggling. Und Matt Shackman hat eine der krassesten Folgen der letzten Staffeln inszeniert. Also selbst du hast ja gehört, die letzten Staffeln sind nicht sehr beliebt bei den Fans.
Ja.
Die beliebteste Folge, glaube ich, wirklich, der letzten zwei Seasons, ist von Matt Shackman. Das ist, selbst das dürftest du auch mitgekriegt haben, irgendwann gibt's mal einen Drachenangriff auf eine normale Armee. Mhm. Und man sich wirklich denkt, oh, da habe ich jetzt aber 7 Seasons drauf gewartet. Mal gucken, wie sie das inszenieren. Und es ist halt so inszeniert, dass es dich von den Füßen holt. Und diese Folge hat Matt Shackman gemacht. Und danach hat er eben WandaVision gemacht. Und WandaVision war ja so die erste Streaming-Serie von Marvel, vor allem die im MCU spielt. Nee, das stimmt nicht ganz. Da muss man ja dazu zählen. Ah, egal, weißt du, erste ja, Marvel Studios Eigenproduktion. So. Und die hat Matt Shackman gemacht. Und wie fantastisch eigentlich WandaVision aussieht. Und natürlich hat die Story geholfen, weil sie Mystery bildet, weil Leute spekulieren, weil sie all das bedient, was man von Marvel erwartet. Aber sie ist halt auch so schön, wie soll ich sagen, diese Parodie-Ebene, diese Meta-Ebene, die sie da aufbaut. Wenn alles so perfekt 60er aussieht, wie in der einen Sitcom, dann hat es auch damit zu tun, dass es gleichzeitig dieses Gesellschaftsbild kritisiert. Wenn sie da am Herd stehen muss und Cookies macht für Vision, der gerade von der Arbeit kommt und so weiter. Yeah. Das ist nicht einfach nur purer Selbstzweck. Und jetzt haben sie aber den Regisseur genommen, der das so inszeniert und ihn in einen Film gesteckt, wo dieser Retrofuturismus schon purer Selbstzweck ist. Das sieht einfach nur gut aus. Und ich stehe darauf, du auch, wir sind Gamer. Wir lieben Fallout. Der ganze Film fühlt sich an wie ein Cinematic zu Fallout.
Vor dem Weltuntergang.
vor dem Weltuntergang, genau. In diesen Propagandavideos, so fühlt es sich an.
Ja.
Das kann Matt Shackman, inszenatorisch.
Ja, inszenatorisch kann er das, aber wie du auch sagst, dieser doppelte Boden fehlt halt, ne? Und das fand ich auch interessant, weil WandaVision war ja wirklich sehr geschickt gemacht, auch auf wie vielen Ebenen. Also auch diese 60er-Jahres-Sitcoms und 80er-Jahres-Sitcoms werden ja nicht nur dahingesetzt, um halt die Gesellschaftsbilder zu kritisieren der jeweiligen Ära, sondern es hat ja auch wirklich einen Storygrund, dass in diesem speziellen, ne, also welche Bedeutung auch diese Sitcoms haben, zum Beispiel für eine Wanda, für eine Scarlet Witch und so. Also es war sehr kunstvoll gemacht und ich habe halt unter meinem Review auch gelesen, dass die Leute meinen, ja, was wollt ihr denn da unbedingt, dass das dekonstruiert werden muss, diese schöne heile Welt von Fantastic Four? Etwas kann doch auch einfach mal positiv sein, wo ich sage, ja, das stimmt. Ich brauche ja, doppelter Boden heißt ja nicht automatisch, dass sich am Ende rausstellt, dass diese 60er-Jahre-Retrofuturismus, dass da drunter halt nur irgendwie das Allerletzte wartet oder so. Aber du kannst ja trotzdem etwas Interessantes mit dieser Idee machen und das macht der Film halt nicht. Du kannst es ja auch als Kommentar nutzen und in dem Film ist es jetzt so, dass die Fantastic Four am absoluten Peak ihrer Beliebtheit sind, alle lieben sie und der Film evoziert ja ganz bewusst so auch diese Bilder von dieser Craze auf die Mondlandung und wir gehen ins All, nur die typische 60er Jahre, Fortschrittsoptimismus, Technikoptimismus und so weiter und so fort. Alle lieben das, alle feiern das, die Fantastic Four sind total damit verknüpft. Und das ist es im Prinzip auch. Und es gibt einen Punkt am Film, wo das so ansatzweise droht zu kippen, aber das ist auch ganz schnell, das ist einfach nur falsche Fährte. Das wird in einer Szene alles wieder revidiert und dann ziehen wieder alle an einem Strang, die ganze Welt arbeitet zusammen. Und das ist es im Prinzip auch. Und da denke ich mir, das ist doch schade. Da wären doch so interessante Sachen mit möglich gewesen, weil ja auch in der echten Welt dieser Technikoptimismus der 60er, also das war ja vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Es war ja ein Wettrennen, ja. Es waren Supermächte, die gegeneinander in Konkurrenz ziehen. Es war ganz viel Propaganda. So hätte man zum Beispiel auch in dem Film jetzt das super kontrastieren können mit dem aktuellen MCU. Ja, da gab es ja, das hast du mir ja auch erzählt, Gerüchte, dass irgendwie diese beiden Welten miteinander kollidieren. Das passiert in dem Film halt nicht. Das passiert dann sehr wahrscheinlich in der Zukunft, ja. In der Zukunft kann das dann eventuell ein interessanter Kommentar sein, aber noch nicht in diesem Film. Und ich finde, dass da verschenkt er halt auch wieder sehr, sehr viel Potenzial, weil das ist halt super geil inszeniert. Also ich finde auch diese Haptizität, das ist kein Wort, aber ihr wisst, was ich meine, dass halt Audioaufnahmen mit Schallplatten festgehalten werden und bei diesem kleinen, bei dem Herbie, bei ihrem kleinen Roboter, tauschen sie quasi das Auge aus wie so eine Kassette, also die Frontkassette aus und diese Röhrenmonitore, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, dass es halt immer noch Röhrenmonitore sind in einer so fortschrittlichen Welt, weil es sind ja nicht die 60er, die haben ja absolute Sci-Fi-Gadgets. Aber ich fand es total cool umgesetzt. Und auch diese, dass sie ihr Fantastic-Car da haben und das dann am Ende, auch das ist kein Spoiler, aber versuchen sie halt so einen Babysitz da reinzuklappen. Die Szene, ich fand sie super nicht cool, aber also nicht witzig, aber dass es so reinklickt wie bei so einem Spielzeug, ja, wie bei so einem Power Rangers-Sort, das ist halt schon irgendwie geil gemacht. Und das fand ich sehr, sehr cool. Es ist halt nur alles reine Fassade für nichts dahinter.
Ja, Fassade für nichts dahinter. Wir haben ja schon ein bisschen den Superman-Vergleich angestrebt und Superman ist ja auch so der langweilige Naivling. Und es gibt eine schöne Erklärung dafür, die ist nicht von mir, aber ich habe sie verinnerlicht, warum Superman trotz dieser fehlenden inneren Veränderung, weil Superman ist am Anfang des Films der am Ende ist. Er hat da zwischendrin natürlich eine Existenzkrise durchgemacht und die lässt ihn auch noch mal anders auf die Welt blicken, aber er ist dieselbe Person und in der Tat auch dieselbe Person. Also wie kann man dann sagen, dass da eine echte Heldenreise ist? Tatsächlich gibt es in der Dramaturgie auch den Punkt, dass du sagen kannst, es geht nicht darum, dass der Held sich verändert, es geht darum, dass der Held die Welt verändert. Und Superman macht das extrem. Die Leute arbeiten auf einmal zusammen, die Leute glauben an etwas. Leute, die vorher nur zynisch waren, sind jetzt hoffnungsvoll. Und der Film verändert die komplette Welt, die er da aufgearbeitet hat, mit diesem einen Held. Und es ist eben der Held. Und du verstehst dann auch, warum er der DC-Held ist. Und hier ist es so, niemand wird verändert. Weder die Familie, noch die Welt um sie herum. Und das ist ja so der doppelte Boden, auf den ich dann die ganze Zeit gewartet habe. Wo kommt jetzt der große Bruch? Und der Film hatte mich an einer Sekunde, an einer Stelle, die müssen wir im Spoiler-Part besprechen, aber wie du gesagt hast, da hat er mich kurz. Da habe ich gedacht, hier liegt der Konflikt. Und jetzt glaube ich auf einmal nicht mehr ein Sturm der Liebe zu sein. Jetzt ist es auf einmal interessant. Und dann ist es nur eine Szene später völlig egal. Es wird einfach weggepustet. Und das war's. Und das ist eure Fallhöhe. Und das finde ich schrecklich. Aber dazu kommt, dass wir, wie du sagst, diese Propagandamechanismen, wie das alles gefilmt ist, wie das erzählt wird und so weiter, das musst du ja irgendwo hinterfragen. Weil du guckst ja gerade einen Werbespot. Du guckst gerade in politisch intendierten Werbespot.
Ja.
Und sie machen nichts damit. Es bleibt genau dabei. Guck mal, ist Retrofuturismus nicht cool? Fallout macht das cleverer. Die benutzen das, um die Welt zu kritisieren, dieses Wettrennen zu kritisieren. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Hier ist alles toll. Die Welt zieht an einem Strang.
Ja, aber das ist ein interessanter Punkt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja wirklich im Prinzip keinerlei weder äußerliche noch innere Veränderungen gibt. Weil letztlich, klar, es geht darum, Galactus aufzuhalten. So viel kann man ja auch, das zeigen ja auch die Trailer. Mhm. Also es gibt ein externes Problem, das gelöst werden muss. Aber natürlich sind, finde ich, Geschichten immer dann interessanter, wenn auch Personen daran wachsen, an dem, was sie machen. Und in dem Fall ist es halt eher ein rein methodisches Wachsen als ein charakterliches. Und das fühlt sich halt dadurch einfach extrem seicht und zahnlos an. Also ich wäre auch dagegen gewesen, dass die Fantastic Four den ganzen Film nur streiten und lernen müssen, als Familie zusammen zu funktionieren. Das wäre zu dumpf gewesen. Aber irgendeine Form von Veränderung, wie du sagst, bei Superman, dass man im Prinzip diesen Familiengedanken nimmt und ihn mal so rausarbeitet, dass es in irgendeiner Form eine inspirierende Wirkung hat. Ja, weil der Film propagiert ja die Idee, okay, wir als Welt sind doch eigentlich auch eine große Familie. Und das ist zwar cool und schön, aber der Film baut ja eine komplett künstlich konstruierte, einen technophilen Weltfrieden drumherum. Also das wird auch direkt am Anfang, in den ersten 2 Minuten wird das schon gezeigt, okay, Sue Storm ist da als Botschafterin mit der Future Foundation, sie hat quasi Weltfrieden erschaffen. Alle sind happy miteinander, bis auf die Nation von Dr. Doom. Und du musst halt quasi so viele Bedingungen erst drumherum erschaffen, damit das funktioniert, dass ich als Zuschauer, der in der echten Welt lebt, da irgendwie nichts mehr mitmachen kann. Und ich finde, das hat Superman auch besser gemacht, weil natürlich ist das DC-Universum, das da aufgebaut wird, nicht die echte Welt, aber es wird zumindest in sehr vielen Punkten in überzeichneter Form gezeigt, okay, diese Welt funktioniert nach ähnlichen Regeln. Ja, Stichwort Mediennutzung, Medienhass, Hype und so, die Affen, die halt Shitpostings betreiben und so weiter und so fort. Das ist überzeichnet, aber ich verstehe, okay, dieser Superman, also es ist der Versuch, die Idee von Hoffnung attraktiv zu machen und diese Idee von charakterlicher Güte und Stärke und Mut und so weiter wertvoll zu machen in einer Welt, die genauso sag ich mal, im Eimer ist wie viele Aspekte unserer echten Welt. Und das hat natürlich viel, viel mehr emotionale Wucht dann, als es ein Fantastic Four hat, der im Prinzip in einer Fantasiewelt spielt, die mit unserer Welt sehr wenig gemeinsam hat.
Ja, das ist eine pure Behauptung, diese Fantasiewelt. Also es wird irgendwann klar, oh, die Leute arbeiten alle miteinander zusammen, so wie noch nie. Ja, aber ihr hattet schon die ganze Zeit Weltfrieden. Ja. Klar, es ist ein neuer Scale, aber es gibt keinen Konflikt, der hier gelöst wurde. Diese Missgunst zwischen den Nationen gibt's da sowieso nicht. Also ist es auch kein großer Sprung zu sagen, dass ihr alle miteinander zusammenarbeitet. Oh. Ja, und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied einfach zu Superman. Das liegt natürlich auch am seichten Drehbuch. Ich will da gar nicht so sehr eingehen. Es gibt 4 Drehbuchautoren, die haben Black Widow geschrieben, die haben Terminator Dark Fate geschrieben, Krieg der Welten von Spielberg. Also da kommen jetzt nicht die aller coolsten Namen zusammen. Ich unterschlage natürlich auch, dass hier und da tolle Filme dabei sind. Ich muss kurz überlegen. Thor Tag der Entscheidung war von einem der Autoren. Und der hat auch Thunderbolts geschrieben, aber das ist natürlich dann Geschmackssache. Also es kommt viel zusammen. Der Film wirkt aber auch so. Der wirkt ja nicht wie ein Autorenfilmer-Film. Du hast Matt Shackman, jemand, der es toll aussehen lässt, aber den doppelten Boden kann er ja nicht herzaubern. Der muss aus der Story kommen. Die Story ist von 4 verschiedenen Leuten plus x an Drehbuchdoktoren bei Marvel. So, wahrscheinlich hat wieder jemand aus dem Team von Rick und Morty noch ein paar Gags geschrieben. Nee, dann werden sie besser. Aber so ähnlich ist es ja, ne? Die sind ja nicht gecredited.
Total. So. Und du merkst das dem Film so sehr an, weil so viele Sachen drin sind, wo du denkst, okay, wo führt das jetzt hin? Also zum Beispiel, auch das ist eine belanglose Szene, deswegen kein Spoiler, aber irgendwie Johnny Storm hat ein 2.15 Uhr Meeting bei Mr. Fantastic und da geht es irgendwie um neu aussehende Raumanzüge und man versteht, also ich zumindest habe als Zuschauer gar nicht verstanden, okay, weil es wird auch nachher nochmal angesprochen, lief dein Meeting nicht so, wie du es dir aufhast. Okay, ist das jetzt irgendwie ein Stay? Also ist das wichtig? Oder sollte das ein Joke sein? Was hat's mit diesen Anzügen auf sich? Und dann bekommen sie dann neue Anzüge und dann sagt er zu Reed so, ich nehme alles zurück, was ich je Schlechtes über dich gesagt habe, wo ich dann denke, okay, das sollte jetzt, glaube ich, sollte wahrscheinlich auch wieder ein Witz sein. Und so ist der Film ganz oft so. Ja. Du hast ganz oft so merkwürdige, wenn du dir den Film als Fluss vorstellst, so Seitenärmchen, die aber dann halt entweder sich halt ins Nichts verlaufen oder wieder zurückführen in den eigentlichen Hauptarm, die ich nicht verstanden habe, die irgendwie auch und auch bei der Charakterisierung der Fantastic Four, ne, dass dann Johnny Storm bekommt dann auch mal sowas, wo er als Scientific Brain irgendwie was machen kann, wo ich dann auch überlege, okay, ah ja, stimmt, die sind ja alle Wissenschaftler in der Story jetzt. Okay, und war das ein Problem für ihn? Also es ist ganz viel so hin und her und so, auch zwischen Sue und Reed Richards, Dynamiken, die mal angesprochen werden und dann aber auch nicht mehr aufgegriffen und so. Und auch das ist alles so schade, weil da hätte man ja eine spannende Charakterzeichnung draus machen können. Ja, Johnny Storm in dem Ultimate-Universum ist ja der einzige von denen, der mehr oder weniger einfach nur dabei war. Ja, als dieses Experiment passierte. Und er ist halt deswegen so ein cocky Playboy, der halt die ganze Zeit voll aufdreht, weil er halt kompensieren muss, dass er viel weniger auf dem Kasten hat als halt seine Schwester und sein Schwager. Und deswegen neigt er aber auch dazu, sich in vielen Situationen völlig zu überanstrengen, ja. Und ist der am ehesten gefährdet ist, aus Versehen zu sterben, weil er halt übertreibt. Und auch im Film ist er derjenige, der potenziell am meisten übertreibt. Aber es wird einmal gesagt, dass er ein Playboy ist. Du siehst davon nie irgendwie was. Mhm. Und am Ende des Films konnte ich seinen Charakter nicht wirklich greifen, wo ich denke, es ist ein Comic-Book-Charakter. Also finde es interessant, dass der Film es dann irgendwie nicht hinbekommt, Silhouetten zu zeichnen, die so trennscharf sind, dass ich sage, okay, ich weiß, was diesen Johnny Storm ausmacht im Vergleich zu den anderen Johnny Storms, die ich schon gesehen habe. Sondern er ist so ein bisschen ein Mischmasch, den man vielleicht in der Zukunft noch ausarbeiten kann.
Das mit dem Greifen ist ein gutes Stichwort. Einerseits, du hast diese, wie du sagst, diese Running Gags, die nicht wirklich Running sind. Das Running fehlt da. Du hast das Gefühl, okay, da gibt's eigentlich noch, der Gag kommt eigentlich öfter vor und ist jetzt so der Payoff, aber du hast nur den Anfang und das Ende gesehen von diesem Running Gag. Ja. Mehr ist da nicht und deswegen fühlt sich das so leer an. Aber mit dem Greifen, was mir auch hier in dem Film aufgefallen ist, die Tatsache, dass Johnny Storm die ganze Zeit brennt, das spielt überhaupt keine Rolle. Niemand reagiert auf die Flammen. Niemandem ist warm in seiner Nähe, wenn er direkt vor seiner Nase brennt. Ich verstehe das, dass Reed Richards ein Supergenie ist, das quasi alles feuerfest hier baut, alles. Aber selbst die normale Jacke, die Johnny Storm trägt ein normales T-Shirt, warum brennt das nicht? Hätte man ja machen können, okay, er hat halt nur Klamotten, die nicht brennen. Reed Richards hat nur Klamotten, die sich immer dehnen, auch wenn das offensichtlich nicht so aussieht. Aber okay, ist halt so. Weißt du, wenn sie die gleichen Schutzbrillen aufziehen, Johnny Storm hat keine andere Schutzbrille als alle anderen an, aber seine brennt nicht. Das Einzige, was er mal macht mit seinem Feuer, ist, dass er sich leuchtet, damit er was sieht. So, als hätte er nur ein Feuerzeug angemacht. Egal, wo er steht, egal, was er macht, nichts geht in Flammen auf, niemandem wird heiß, er brennt sich nicht in den Boden ein. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist haptisch nicht greifbar. Mhm. Es ist nicht greifbar, dass da gerade Human Torch, was für ein geiler Name das ist für diese so schlechten alten Superheldennamen wie Mr. Fantastic und The Invisible Woman. Also Human Torch ist da noch das Geilste von diesen Namen.
Ja.
Und das ist nicht greifbar.
Ja, ja. Ich hätte mir generell, ich hätte mir generell halt mehr irgendwie ein interessanteres Ausspielen der einzelnen Fähigkeiten gewünscht. Ich finde bei Sue Storm oder beziehungsweise Sue Richards, da sieht man, also sie hat schon ihre coolen Momente, weil sie ist ja auch eigentlich the most badass, weil sie diese telekinetischen Fähigkeiten hat und so. Und da, das finde ich, sieht man sehr cool. Und ich finde, Vanessa Kirby transportiert das auch ganz gut, dass sie auf der einen Seite die Friedensdiplomatin ist, die eigentlich am meisten auch für diesen Weltfrieden beiträgt und deswegen auch die größte, sag ich mal, emotionale Reife halt signalisiert. Aber wenn du ihr krumm kommst, dann ist sie halt auch eine, die richtig, also diese Wut transportiert sie halt sehr gut. Das fand ich cool. Bei Reed Richards, ich mag Pedro Pascal, aber ich finde diesen manischen Wissenschaftler, das hat für mich nicht funktioniert, weil ich finde, er ist zu sehr Teddybär. Und Reed Richards in dem Film, ich finde, er ist so ein bisschen enttäuschend, muss ich einfach sagen, weil er halt recht oft scheitert und dann aber auch nicht, ich sehe ihn halt nicht manisch irgendwie da Sachen rumprobieren, also er probiert zwar Sachen rum, aber es transportiert für mich nicht diese Obsessivität, die einen Reed Richards eigentlich in sich trägt. Da weiß ich nicht, ob es nicht cooler gewesen wäre, jemanden zu casten, der halt da irgendwie das auch ausstrahlt, weil Pedro Pascal ist halt schon sehr oft einfach so der diebe Papa, der halt dann so viel probiert und dann scheitert er und ist dann so ein bisschen frustriert und dann nimmt er die anderen mit ins Boot und dann helfen sie ihm und dann klappt es auch wieder. Finde ich, da hätte ein bisschen mehr einfach Überzeichnung dem Ganzen gut getan.
Ich behaupte, das Fancasting wäre hier besser gewesen. John Krasinski und Emily Blunt, die hätten das ein bisschen mehr transportiert. Auch die Spiciness zwischen den beiden, weil der Film, also das fand ich ein bisschen komisch, er kokettiert damit die ganze Zeit, dass die zwei nicht die Finger voneinander lassen können, Pedro Pascal und Vanessa Kirby. Also selbst wenn sie in Raumanzügen sind, knutschen sie durch dieses Glas durch. Und aus irgendeinem Grund fühlt es sich auch das für mich nie echt an. Also es war wirklich, die waren mehr wie beste Freunde als wie ein Liebespaar. Aber sie tun so, als wären sie ein frisch verliebtes Liebespaar. Mhm. Und wenn du auch das sagst mit diesem, sie ist am ehesten noch emotional reif, gleichzeitig hat sie ja diese Momente, in denen sie sich aufregt, Sue Richards. Und man hat das Gefühl, der ganze Film um sie herum will sie nur beruhigen in dem Moment. Jetzt reg dich mal ab, du bist nur eine Frau. So, also ich sag jetzt die Metaebene, die hier gerade mitschwingt, weil ich habe eine Inception bekommen durch meine Kritik, durch einen Kommentar von unserem lieben Ex-Kollegen Batz aus Berlin. Der geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. Der hat gesagt, der Film sagt im Prinzip das wie diese alten Frauengold-Werbespots. Kennst du das noch? Als man quasi Alkohol als Medizin verkauft hat, nee. Als rezeptfreie Medizin. Frauengold, trinken Sie Frauengold, dann wird der Tag wieder gut. Also da wird so Frauen, Hausfrauen werden dargestellt und Sekretärinnen in diesen alten deutschen Werbespots aus den 60ern, die halt gerade Mental Breakdown haben aus bestimmten Gründen. Und ich glaube sogar aus nachvollziehbaren Gründen, weil der Vorgesetzte sie angemacht hat oder was auch immer. Und dann trinken sie ein bisschen Frauengold. Und dann ist das, kriegst du so eigentlich so eine Kornflasche, so eine kleine. Und dann trinken die das. Und dann sagen, ich hab ein bisschen überreagiert, das tut mir leid. Und kann ich ihnen jetzt einen Kuchen machen? So sind diese ganzen Werbespots. Und die sind halt Kult auf Reels und so. Weil alles halt unfassbar ist, dass man das früher so rausgesendet hat. Und der Film hat teilweise diese Vibes. Beruhig dich, du bist gerade emotional, du bist eine Frau, du willst eigentlich sowieso nur Kinder in die Welt setzen und das ist alles, was dich schert, das ist deine ganze Motivation, das ist alles, worum es hier geht bei deiner Figur. Wenn sie nicht noch im Nebensatz quasi erwähnen würden, sie hat übrigens den Weltfrieden hergeleitet, dann wäre sie komplett reduziert auf das. Und ein Weltfrieden ist ja auch nur eine Behauptung, die wir nicht gesehen haben. Sondern es ist einfach so, hier in einer Montage erklärt, guck, wie krass diese Frau ist mit ihrer World Foundation. Wie heißt sie mal?
Future Foundation.
Future Foundation. Und insofern ist der Film in seiner Darstellung, seiner Frauendarstellung für mich total rückschrittlich. Ohne da einen doppelten Boden zu schaffen. Und Reed Richards ist ja auch nur der Daddy, der es irgendwie richten soll. Und da das auch noch Pedro Pascal ist, kriegt dieses Daddy noch so eine Doppeldeutigkeit rein. Und ich finde das total rückschrittlich. Also, wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, wie geht's dir da?
Naja, es ist halt diese, sehr viel liest man im Internet, ja, zurück zum Silver Age, zurück zum Silver Age of Comic Books. Das ist halt eben, das vergessen viele Leute. Diese Comics sind aus heutiger Sicht, also wenn man nicht wirklich so eine akademische Linse daran legt, sind sie teilweise sehr unerträglich. Und das gilt auch für die Geschlechterverständnisse, ne? Also Sue Richards ist halt in sehr vielen Fantastic Four Comics, und das gilt bis in die 80er, 90er noch, sogar noch rein, ist sie halt sehr auf die halt erstmal mit Reed drüber spricht, hey, Reed, was sollen wir jetzt machen? Und sich sehr oft an ihn wendet und so. Und es sind halt die moderneren Comics, auch da im Ultimate-Universum, wo sie selbst halt auch diese Agency übernimmt, ja, als brillante Wissenschaftlerin, die sie ja auch ist, ja, und im Prinzip die Person ist, die von den Fantastic Four eigentlich die größte Shotcallerin ist, weil Reed Richards halt eben auch dazu neigt, einfach schlechte Entscheidungen zu treffen, weil ihm bestimmte Dimensionen einfach fehlen, die er nicht mit bedenkt, ja, und das ist halt was, das kommt erst mit den neueren Comics mit rein und gehört eben auch dazu mit diesem ganzen Retrofuturistischen, dass ich mir denke, ja, da hätte man eben auch mehr Kommentar mit reinnehmen können, mehr auch Distanzierung.
Ja, du hast für die Überschrift, ich finde diese Überschrift so fantastisch, deswegen habe ich sie copy-pasted. Ich habe deine Kritik bewusst noch nicht gelesen im Vorfeld des Podcasts, aber du hast ja auch geschrieben, ich habe den neuen Fantastic Four, First Steps, gesehen und kann nicht glauben, dass solche Filme immer noch gemacht werden. Jetzt habe ich rein interpretiert beim Copy-Pasten, meinst du damit auch diese Rollenbilder oder was steckt noch dahinter?
Na, bei mir ist es tatsächlich, dass, also meiner Meinung nach ist es wirklich vordergründig, dass wir 2025 einen Superheldenfilm bekommen, selbst wenn man ausklammert, dass er der Start einer neuen Marvel-Phase ist, der so zahnlos und so mutlos ist und aber auch als vierter Kinofilm der Fantastic Four so wenig anders macht als, sag ich mal, die Superheldenfilme der 2000er, die halt, wie du auch gesagt hast, in erster Linie ein Cashgrab waren. Also das ist für mich das Ding. Ich hatte wirklich, aber das liegt vielleicht auch an mir, ich hatte völlig andere Erwartungen, als ich da reingegangen bin. Ich habe gedacht, okay, dieser Film mit seinem retrofuturistischen Setting, der verspricht mir, WandaVision-Regisseur, der verspricht mir, dass er smart ist, dass er genau versteht, was die Charaktere so spannend macht, wie man mit diesen, was die Schwächen dieser Charaktere sind im Writing, die Herausforderungen und wie man mit diesen Schwächen gut umgeht. Das war ein Film, wo ich dachte, okay, da bekomme ich mal wieder was, das halt auf eine sehr intelligente Art und Weise Superheldenkino anders denkt. Ja, gerade auch nach Thunderbolts, das ja auch da, ne, ich finde, man sollte dem Film nicht zu viel Genialität zusprechen, aber der Film hat sich ja durchaus schon getraut, das ganze Thema Mental Health sehr in den Fokus zu rücken und sich mit Depressionen auf eine künstlerische Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich sage nicht, dass das besonders tief war, aber es war für einen Superhelden-Mainstream-Kinofilm ein sehr interessanter Schritt. Und dass direkt danach ein Film wie Fantastic Four kommt, der im Prinzip in jeglicher Hinsicht gar keinen interessanten Schritt geht in irgendeine Richtung, sondern eigentlich nur ein bisschen, es ist halt, und das ist ja auch das, was du als Framing siehst, ein Rückschritt. Es ist ein Rückschritt auf diese Marvel-Stärken der Vergangenheit und so, wo ich denke, ich gehe mit diesem Narrativ halt nicht mit. Ich bin da vielleicht auch ein gebranntes Kind ich bin ja vor allem im Gaming, und da hast du das halt sehr oft, siehe Call of Duty, dass halt alle paar Jahre der Kram, den sie halt ewig nicht gemacht haben, wieder verkauft wird als der neue heiße Scheiß, ja. Weißt du, Call of Duty ist erst halt ein Run-and-Gun-Shooter, dann können plötzlich alle Sci-Fi-mäßig Wall-Runnen und so weiter, und dann verkaufst du den Leuten irgendwann diese Rückkehr zum alten Movement als den neuen heißen Scheiß. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, dass wir jahrelang nur Run-and-Gun Call of Duty haben, und jetzt kommt Black Ops 7 dieses Jahr raus, und was verkauft es? Man kann sehr wahrscheinlich wieder Thrust-Jumpen und Wall-Runnen und Sci-Fi. Und das ist sowas, wo ich mich als Konsument immer, da denke ich mir immer nur, ich bin zwar nicht immun dagegen, weil auch ich will halt, dass Call of Duty die sich weiterentwickelt. Aber meine Güte, ihr könnt es doch nicht immer das irgendwie jetzt verkaufen als was krasses Neues. Und so geht es mir halt bei Fantastic Four auch. Ja, ihr gebt mir einen 0815 gute Laune Superheldenfilm mit Charakteren, die sowieso schon, sage ich es mal, tendenziell bei schlechten Autoren eher langweilig sind, und macht mit denen nichts Revolutionäres oder Interessantes. Und dann soll ich mich jetzt hinsetzen und sagen, ja, aber guck mal, da ist jetzt auch wieder Familie drin. Und da sind auch alle mal wieder so ein bisschen positiver und ein bisschen optimistischer. Und es ist doch auch schön, dass wir die Art Film mal haben. Ist völlig okay, wenn man das da draußen so sieht. Aber ich kann das für mich persönlich so nicht sehen. Und ich bin überrascht, dass wir zum Start von Phase 6 so einen zahnlosen Film wieder bekommen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten.
Das ist ein fantastischer Rant gerade von dir gewesen. Ich kann mich da nur anschließen. Ich mochte auch in Thunderbolts das Thema mit dem, dass Depression angefasst wird. Das fand ich auch super erfrischend. Ich bin nur so richtig wütend, dass der Film keine bessere Antwort darauf hat, als du musst der Depression nur ins Gesicht schlagen.
Ja, das meine ich damit, dass er halt nicht sehr tief ist, ne? Es ist keine, aber er hat das Thema zumindest mal adressiert und zumindest bildlich und visuell finde ich sehr interessant umgesetzt.
Absolut.
Marco?
Ja, Lief?
Zahlst du zu viel für Strom und Gas?
Definitiv.
Ja, dann muss ich jetzt sagen, Achtung, Werbung und dich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar Wechselpilot, okay? Wechselpilot sorgt nämlich dafür, dass dir immer der beste Tarif rausgesucht wird. Du kennst es so häufig, du hast da einfach schon so einen Dauerauftrag und ziehst einfach deine Überweisungen durch, aber checkst eigentlich gar nicht, wie viel teurer alles wird und dass du eventuell noch ordentlich etwas sparen könntest. Mm. Und Wechselpilot hat einen Tarifrechner und der schlägt dir für deinen Wohnort gleich 3 günstigere Tarife vor. Entweder den Preissieger, falls es dich wirklich interessiert, einfach nur günstiger zu sein, die Expertenempfehlung, falls du halt wirklich auf Experten hören möchtest, oder die Öko-Alternative. Je nachdem kannst du dann halt ordentlich noch was sparen.
Und zwar, ihr könnt ja gerade bei Strom einmal im Jahr wechseln und fast alle von uns sind ja zu faul dafür. Deswegen könnt ihr euch bei Wechselpilot zum Beispiel anmelden auf der Webseite und Wechselpilot wechselt automatisch für euch dahin. Und zwar ohne, dass ihr dafür mehr zahlen müsst. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr schlägt euch Wechselpilot wieder 3 bessere Tarife vor und ihr könnt schon wieder wechseln. Das ist alles sehr einfach. Schaut es euch an unter dem Link, den wir in den Shownotes haben, www.wechselpilot.com/nerd-kultur. Und mit unserem Code NERD20 kriegt ihr sogar 20 Euro Cashback direkt zurück.
Link dazu in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Und ich glaube, wir sind jetzt auch selber hier im Podcast an einem Punkt angekommen, wo es ohne Spoiler nicht mehr geht, auch über die Charaktere zu sprechen und über das eine Thema, das wir vorhin angeschnitten haben, das der Film im Handstreich löst. Deswegen würde ich jetzt sagen, Achtung, jetzt kommen mindestens 4 Spoiler. Mal gucken, wie viel es werden. Ich hatte tatsächlich nur 4 aufgeschrieben, aber es werden jetzt ein paar mehr vielleicht. Der Konflikt, von dem ich geredet habe, Achtung, Spoiler, hat damit zu tun, was man aber auch erwarten könnte, wenn man die scheiß Trailer gesehen hat. Irgendwann werden die Menschen nicht so, also vielleicht bricht sich ja irgendwann dieses Bild. Menschen bejubeln hier nur die Fantastic Four. Und zwar die komplette erste Stunde lang. Und dann kommt der Punkt, den man auch im Trailer sieht, Galactus will unser erstgeborenes Kind haben. Und das konnten wir nicht machen. Und dann kommt ein interessantes Thema, nämlich dieses eigentlich, wie viele Menschen ist man bereit zu opfern, um alle anderen Menschen zu retten oder eben eine Vielzahl an Menschen zu retten. Das ist eine super interessante philosophische Diskussion, die auf verschiedenste Art und Weise in Filmen und Serien schon behandelt wurde und die hier innerhalb von 3 Szenen weggewischt wird. Und der Konflikt, der sich dann zwischen Sue Richards und Reed Richards entbrennt, nämlich auch nur darüber nachzudenken, ob man zugunsten der Menschheit wirklich Franklin hergibt, der wird halt eine Szene später mit einer großen Rede, die aber nur geflüstert war und ohne Lautsprecher, dass ich mich frage, wie konnten das jetzt alle Leute hören, gelöst wird. Alle gehen nach Hause. Ja, stimmt, okay, verstehe ich. Würde auch nicht meinen Sohn hergeben. Und dann drehen sie sich um und gehen. Und das hat mich richtig wütend gemacht in dem Moment. Und das war einer der Momente, wo ich kurz über die Schulter geblickt habe. Okay, wie sieht Dimi gerade aus? Er sieht auch nicht happy aus, alles klar. Es geht nicht nur mir so. Ich bin kein herzloser Bastard, sondern das ist tatsächlich einfach hinweggewischt.
Ja, zumal du ja auch im Vorfeld schon der Film arbeitet ja sehr mit Berichterstattung. Du hast ja dann immer so News Reports, die das Ganze aus einer externen Sicht machen. Und da siehst du ja, okay, die Galactus kommt, es gibt da Kults, die sich formen, die Welt reagiert auf diesen Film, auf diese Bedrohung. Und es deutet halt die ganze Zeit an, okay, jetzt zerbricht diese extreme Euphorie. Und wir wissen ja auch, dass extreme Euphorie in der Gesamtgesellschaft, das kann ja auch sehr schnell zu einem extrem toxischen, zu einer extrem toxischen Welle werden. Und jetzt wird angedeutet, dass sich da eben durch diese Bedrohung und vielleicht auch durch, dass die Leute das Vertrauen verlieren in die Fantastic Four, die jetzt sich auch nur als Menschen outen in dem Sinne. Also es deutet halt wieder nur an und es macht halt gar nichts damit. Und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Film baut wirklich also ein künstliches, utopisches Konstrukt auf. Und das müssen wir jetzt einfach so akzeptieren. Und es kommt ja noch mit dazu, dass auch dieser Konflikt zwischen Sue und Reed darüber, ob sie ihr Baby opfern, das ist ja so ein zahmes Gedankenspiel. Sie unterstellt ihm, er hat vielleicht kurz eine Sekunde dran gedacht. Und so wird es wahrscheinlich uns allen im Kino auch gehen, dass man kurz denkt, so könnte man sowas wirklich machen. Und nur das wirft sie ihm ja vor. Und er so, ja, vielleicht, aber mein Job ist ja auch, an die ganz schlimmen Sachen zu denken, damit sie nicht eintreffen, wo ich denke, das ist ja auch ein valides Argument. Und dann ist sie so, ja, aber das ist voll, ne, du hast voll das Monster in dir. Und er so, ja, vielleicht. Und dann läuft es wieder ins Nix. Und am Ende, auch das ist wieder ein Spoiler, sie nutzen ihn ja dann trotzdem, um ihn zu baiten, um Galactus zu baiten. Mhm. Weil sie der Meinung sind, das klappt jetzt. Nachdem er wirklich jedes einzelne Mal den Silver Surfer, die Silver Surferin geschickt hat, um seine Probleme zu lösen, wird er jetzt am Ende, wenn sie das Baby dahin legen, wird er selbst kommen. Da sind sie sich ganz sicher, dass es klappt. Und das klappt dann auch. Das ist halt, das, sowas fällt dir nur ein, wenn du halt ein brillantes Genie bist. Aber gut, das geht jetzt schon wieder in eine andere Richtung.
Ja, nee, aber du hast absolut recht. Das ist so eine Plot-Convenience, um nicht zu sagen, schon fast Plot-Hole. Das ist absurd. Und das endet ja auch in diesem Moment. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob der witzig gemeint war oder nicht. Dass Galactus ja wirklich kurz davor ist, in diese Mausefalle, wie ich es genannt habe, zu treten. Und hält kurz inne. Und es sieht aus wie in so einem Tom-and-Jerry-Sketch. Tom sieht gerade, da ist noch eine Mausefalle, da trete ich jetzt nicht rein. Und dann geht er nach hinten und tritt eine andere Mausefalle. Das hat jetzt Galactus nicht gemacht. Aber der hat einfach nur innegehalten und ich habe an der Stelle gekichert. Weißt du noch, als alles vorbei war, habe ich gefragt, ich habe an irgendeiner Stelle gekichert, das war der einzige Gag, aber ich weiß nicht mal, was es war. Und dann hast du mich darauf hingewiesen, dass es die Mausefalle war. Und da, ja, shit. Ich habe an einer einzigen Stelle gelacht, bei der ich nicht sicher bin, ob das ein Gag sein sollte. Ja. Und ich glaube, es sollte keiner sein. Ja. Das war einfach nur zu absurd.
Ich war mir generell manchmal unsicher, welchen Ton der Film eigentlich anschlagen will, weil er ja schon über weite Strecken so ein sehr getragener, in dem Sinne pathetisches, ne, dieses ganze Armageddon-Charaktere laufen auf das Raumschiff zu und in Slow Motion und die Medien hypen das hoch und dann wirft er immer wieder diesen Humor rein und da war ich auch unerschlossen, weil sie, bevor Galactus in diese Falle nicht reintappt, tauschen sie ja das Baby in der Mitte aus, indem sie ihm kurz die Augen flambieren und dann halt reinfliegen und das austauschen. Und das war sowas, wo ich nicht wusste, okay, ist das gerade mega wack oder ist das irgendwie geil, weil es halt sowas von Comicbuch hat. Das ist so. Das ist so,
fand ich schon wieder, jetzt hätte ich mir mehr den Film gewünscht.
Ja, so sind nämlich die Fantastic Four eigentlich, dass die halt so goofy Kram machen, wo du denkst, das ist so drüber, dass es schon wieder irgendwie witzig ist. Und der Plan funktioniert dann nicht, weil Galactus halt X-Ray-Vision hat.
Das war eine meiner zwei Hoffnungen für den Film. Ja. Entweder ich will, dass der so ist, so goofy ist und so sehr 60er Jahre channelt, aber ohne nicht auch mal das Frauenbild zu hinterfragen, sowas er ja alles nicht macht, oder Propaganda zu hinterfragen. Das habe ich mir gewünscht. Und auf der anderen Seite habe ich mir gewünscht, vielleicht ist der Film ja super mutig. Vielleicht zeigt er uns ja den Trailer und so weiter bewusst so eine Welt, in der die Menschen nur dafür da sind, um die Helden zu feiern und anzubeten wie Götter. Vielleicht, also es ist ja schon fast DC-mäßig. Du weißt ja, in Marvel geht's immer darum, dass Menschen zu Helden werden oder zu Göttern werden. Und in DC geht's darum, dass Götter zu Menschen werden. Und ich dachte, okay, die wollen doch unmöglich DC sein. Sondern das Menschsein muss doch noch ein großes Thema hier sein. Und vielleicht dekonstruieren sie diese Gesellschaft, die Helden zu sehr verehrt, indem sie sie in diesen Hass treibt, also der Film diesen Menschen in den Hass treibt und die ganze Welt sich gegen die Fantastic Four verschwört und es am Ende darauf hinausläuft, dass sie eben nicht zusammen gegen Galactus kämpfen können, dass Galactus diese Erde zerstört und die Fantastic Four gerade so schaffen zu fliehen, was in Thunderbolts ja angedeutet wird, und in einer anderen Dimension landen. Das wäre für mich der viel mutigere Film gewesen und der wirklich einen doppelten Boden hat, weil ich hatte ja mal irgendwo, ich habe irgendwie das Gefühl, das steckt in dem Film drin, dass irgendeiner der Autoren das auch als Idee hatte und sie haben mit drin gesagt, das können wir nicht machen, das muss alles viel gut sein, lass uns mal ab der Hälfte einen großen Turn machen, Sue Storm, Sue Richards hält eine große Rede, die inspirierend ist und alle im Kinosaal sitzen und verdrücken ein Auge, weil sie es geschafft hat, Leuten auszureden, ihr Kind umzubringen und was für eine große Meisterleistung. Und das war's. So, das ist mein Gefühl, dass ich hier so zurückgelassen werde. Ich fühlte mich wirklich verlassen. Gib mir den Goofy-Shit oder hinterfrage diese verrückte Welt, weil ich fand die ja immer noch nicht schön. Die wird aber nicht kritisiert, die ist toll. Das ist super, dass die Helden da die ganze Zeit verehrt werden, alle von ihnen reden, als wären sie die Beatles und sie stehen auch noch auf dieser uralten Beatles-Bühne aus den 60ern, die sie nachgebildet haben. Nein, das ist einfach Fantastic Four. Das einzig Coole übrigens, also eines der wirklich besten Sachen in dem Film fand ich den Score von Michael Giacchino.
Der ist sehr, sehr cool.
Das Thema ist super, aber zeigt ja auch, wie der Film ist. Es ist ein Chor in der Kirche, der die Leute anbetet. Das ist der Film. Die Fantastic Four. Und damit du es auch verstehst, ist überall dieses Scheiß-Logo. Also wirklich überall. Ich glaube, weil es nur eine 4 ist, kann das auch manchmal besser verschwinden, so im Raumanzug und so. Sieht halt aus wie ein Wappen, wie ein Emblem. Aber wenn ich jetzt, selbst in einem Superman-Film, so oft das Superman-Logo sehen würde im gesamten Film, würde ich irgendwann den Kopf aus dem Fenster strecken und rauskotzen. Ja. Und das ist schon, der Film geht hart an diese Grenze des Erträglichen für mich.
Sehr interessant, weil Marvel selbst, gerade mit diesen Logos und so weiter, das ja eigentlich schon selbst subversiv gemacht hat, jetzt zwar nicht sehr radikal, aber du hattest bei Captain America ja auch gehabt, dass er dann im Prinzip aus dem Kälteschlaf erwacht und er hat da sein eigenes Museum und überall, es gibt Serials und Comics und Statuen und Flaggen und Kids laufen mit Captain America Sachen rum und so, und dann ist es ja bei einer Story so, gerade bei Civil War und auch Winter Soldier, dass ja er sich auch durchaus gegen die eigene Regierung stellt und halt die echte Welt in dem Sinne deutlich kontroverser ist oder auch vielschichtiger und komplexer, als es natürlich diese Aufarbeitung von Captain America als Kriegsheld irgendwo darlegt. Und das, finde ich, hat auch gut funktioniert. Aber das bei Fantastic Four hast du genau das aus. Es gibt ja auch einen In-Lore-Cartoon dann von ihnen, der ja so ein bisschen auch rekurriert auf diese ganz alten Fantastic Four-Cartoons oder Marvel-Cartoons und so. Aber es ist im Endeffekt einfach nur, ja, das gibt's halt, was cool ist, weil Fantastic Four halt auch cool sind. Und ja, passt schon.
Ja, kein doppelter Boden. Weil der Film all das nicht bietet und sehr konventionell zu Ende geht, also wirklich wie vor 20 Jahren ein Superheldenfilm zu Ende gegangen ist, haben wir natürlich, weil es trotzdem immer noch ein MCU-Film ist, haben wir eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene ist kein Spoiler. Das ist dieser Cartoon, von dem du geredet hast. Den sieht man einfach mal das Intro, glaube ich, ja, in voller Länge fertig. Das war's. Das hätten sie genauso gut als Promomaterial raushauen können. Das ist auch da wieder, ne? Früher haben sie Captain America hingestellt in komplett diesem Propaganda-Outfit und dann macht die Ansprache an die Schule. Ja, manchmal ist doch doof, wenn man so lange wartet und dann, wie war das? Man wartet so lange und kriegt dann keinen Payoff am Ende der Credits. So, also das war ja lustig. Das ist wieder subversiv, genau wie du sagst. Aber das Fantastic Four-Intro ist nicht subversiv. Ja. Jetzt kommen wir aber bei den Mid-Credits an. Und die Mid-Credits sind natürlich der Teaser für den Film, auf den wir alle warten. Und selbst dafür fand ich das extrem enttäuschend. Weil wir sehen Dr. Doom, der sich Franklin annähert. Und wir sehen gleichzeitig nicht Dr. Doom. Weil wir sehen halt Kapuze und die Maske in der Hand. Wir sehen, also das ist ja an der Stelle, wo doch eh jedem klar ist, dass Robert Downey Jr. Dr. Doom spielt. Dass sie ihn da nicht zeigen, fand ich schon beeindruckend. Also, nee, bemerkenswert. Also, ich war wirklich überrascht.
Vielleicht wäre es dann zu teuer gewesen. Ihn dafür auch noch, ich weiß es nicht.
Es kann tatsächlich am Geld liegen, das stimmt. Vielleicht liegt es auch daran, weil sie ihm einen besonderen Look verpassen wollen, weil er einfach nicht einfach nur Tony Stark mit Kapuze ist, sondern, keine Ahnung, ein deformiertes Gesicht hat oder so. Dr. Doom trägt ja nicht ohne Grund eine Maske. Aber gleichzeitig, also die Gerüchte gehen ja in die Richtung, dass die Leute ihn für Iron Man halten, ne, auf der anderen Erde, und deswegen Dr. Doom seinen verrückten Masterplan machen kann. Keine Ahnung. Aber ich fand das dafür ein bisschen enttäuschend. Ich habe über die Musik geredet von Giacchino und mir ist durch die Credits erst aufgefallen, dass der Name Alan Silvestri gefallen ist in den Credits. Das ist der Komponist der ersten Avengers-Filme. Er wurde zwischenzeitlich ausgetauscht von Marvel, da haben sie gemerkt, der Score ist nicht so geil ohne ihn, dann ist er wieder zurückgekommen. Und Silvestri, einer der großen Hollywood-Komponisten, der auch Who Framed Roger Rabbit so und so gemacht hat, Zurück in die Zukunft zum Beispiel, der hat für diesen Film das Thema von Dr. Doom beigesteuert laut den Credits. Also in dem Moment, wo wir Dr. Doom sehen, aber da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
Nee, ich auch nicht.
Ist die Musik anders als im Rest vom Film. Aber ich würde auch behaupten, dadurch, dass ich mich null erinnern kann, war es auch nicht so bemerkenswert. Ich bin gespannt, ob es dann später anders ist, wenn ich Doomsday sehe. Aber ich war da doch ein bisschen perplex. Okay, das war alles. Also nicht nur wegen Downey Jr.
Wäre halt cool gewesen, wenn sie Doom, aber ich weiß halt natürlich nicht, was sie an Story geplant haben für seinen Background, aber wenn sie ihn halt irgendwie noch mehr im Film eingebettet hätten und sei es nur als Name, weil man sieht am Anfang so ein Pan über die ganzen Nationen, die halt dabei sind, und da ist ja Latveria das einzige Land, wo halt kein Repräsentant ist, das ist ja sein Land. Und er ist ja ein Fantastic Four-Schurke in den Comics. Und da gibt's ja durchaus auch, dass sie immer Freunde waren, in je nach Zeitlinie und so weiter. Ich finde, da hätte man was Cooles machen können. Das haben sie jetzt noch nicht gemacht. Dadurch, dass du ja auch nie erfährst, was Franklin eigentlich kann, das ist ja auch was, was der Film nicht auflöst. Das ist ja das Wunderkind, das irgendwie saukrass ist. Aber warum genau und was und so, das, auch das wieder ist was für die Zukunft. Ja, und damit spielt ja auch diese Post-Credit-Szene.
Ja, aber du hast es ja schon erwähnt, oder? Diese, kann was die Realität verändern?
Genau, er ist halt so ein, er ist halt einer von diesen Marvel-Charakteren, die nach oben hin offen sind, was ihre Kräfte angeht. Also er war zum Beispiel auch der, Franklin hat aus Versehen so ein Pocket-Universum erschaffen, ähnlich wie in Superman, wo dann in den 90ern die ganzen Avengers drin verschwunden sind, als sie das Marvel, als quasi ihre großen Marken ausgelagert haben an Image Comics aus finanziellen Gründen und dann Jim Lee und so weiter das übernommen haben. Das war dann Franklin Richards. Also er kann Reality warpen. Er hat auch einmal dann die gesamte Realität vergessen lassen, auch sich selbst, dass er eigentlich Superkräfte hat. Damit haben sie dann geredconnt, dass er lange halt, also es ist halt, er ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen ein Plot-Device, weil er halt so mächtig ist. Aber ja, in seinem Kern ist er halt jemand, der einfach mit so starker Telekinet ist, dass er im Prinzip die Realität transformieren kann. Bisschen wie Wanda auch, Scarlet Witch.
Also kein Wunder, dass Galactus ihn will. Das, was mich ganz kurz drauf bringt, wir haben über zwei Figuren noch gar nicht gesprochen, eigentlich über Galactus und über Julia Garner, also die Schauspielerin, die den Silver Surfer spielt, oder diese Version des Silver Surfers. Wie war das nochmal? Schabal oder so ähnlich?
Ja, glaub.
Irgendwie so, ne? Und ich habe dir zu dir noch im Kino gemeint, eine der wenigen Sachen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt musst du aber Dimi anhauen, egal was er gerade denkt. Hier, hör mal auf die Stimme von Galactus. Das ist der Typ von Diablo 4. Der hat in Game of Thrones eine ganz kleine Rolle gehabt. Den sieht man in den letzten Jahren viel, viel öfter.
Der hat so eine geile Stimme. Ja, der hat die bassigste Stimme.
Die haben die Stimme, ich schwöre, auch kaum verändert. Der hat die kaum verändert. Das ist Ralph Innocent. Ich glaube, der ist, ist der nicht sogar Ire oder so? Ich schaue mal noch mal nach. Aber also er ist auf jeden Fall Brite. Leeds, nee, er ist aus Leeds. Aber er hat so diese Stimme einfach, und die kennt man. Und als ich das dann rausgehört habe, habe ich erst bei Galactus am hellen Tageslicht auf dem Times Square, habe ich dann erst gesehen, dass die untere Gesichtshälfte aber seine ist. Also die haben schon sein Gesicht für Galactus genommen. So ein bisschen Thanos-mäßig, das ja immer noch ein bisschen nach Josh Brolin aussieht, weil Josh Brolin wirklich hat ja auch so ein Kinn hat. Deswegen passt das ganz gut. Aber natürlich komplett, ansonsten komplett gesichtslos. Also Galactus, ja, ich weiß, Comics und so weiter, und alle haben sich geärgert, dass er nur eine scheiß Wolke ist in den anderen Filmen. Aber das war jetzt nicht so viel besser in meinen Augen. Oder wie siehst du das?
Ja, auch da halt nur angedeutet. Es wird ja weil er wird ja angedeutet als so eine tragische Mythengestalt, also eine tragische Göttergestalt, der ja ursprünglich mal ein Humanoid war. Und dann muss irgendwas passiert sein, dass er plötzlich halt Planeten essen muss. Und da wird aber auch nichts mit gemacht, wo ich dachte, dass, also ich meine, wir müssen jetzt nicht irgendwie ihn da durch Origin-Story-mäßig durcherklären, dass am Ende alle denken, ah, er macht das ja, ist ja auch ein Good Guy eigentlich. Das meine ich gar nicht, aber du kannst ja einem Superschurken trotzdem eine tragische Hintergrundgeschichte geben, die interessant ist, siehe auch mit dem Godslayer bei Thor. Ich glaube, Godslayer hieß er ja, ne? Also Christian Bale. Godbutcher, genau, sorry. Und ja, aber das macht der Film halt dann nicht wirklich. Und so bleibt er im Prinzip einfach nur so wird er ja auch angeteasert, eine Naturkatastrophe, die halt dann die Erde heimsucht. Und man kann seinen Charakter auch nicht so recht greifen, weil er dann lustigerweise im Finale ja so ihr so ein bisschen so smirky Comments macht, von wegen ja ihr kleinen raffinierten Knilche. Ja,
wo kommt das auf einmal her?
Und ich so, okay, das
auf einmal eine andere Figur.
Also er wirkt halt sonst immer so als jemand, der gerade so mit Kraft ein menschliches Erscheinungsbild halt wahren kann und halt irgendwie auch interagieren kann mit so kleinen, unwichtigen Kreaturen wie den Menschen. Aber dann reagiert er plötzlich, wie so ein Comic-Schurke halt reagiert. Ja, aber so bleibt er halt ungreifbar. Bei Silver Surfer ist es ja, sie bekommt halt zumindest eine Backstory, die sie irgendwie nachvollziehbar macht, aber ja, sie erfüllt halt die Funktion, die sie in dem Plot erfüllen muss. Es ist auch relativ klassisch das, was so der Silver Surfer halt, ne, auch ist. Und das ist es im Prinzip auch.
Aber hier kommen auch Matt Shackmans, finde ich, Qualitäten zum Vorschein. Weil von der Action her, das ist das Einzige, was mir wirklich gefallen hat, wie sich das anfühlt, wenn der Silver Surfer surft. Also auch wirklich durch das All surft, durch den Sternenstaub durch. da war das richtig cool. Also, weil es ist ja eigentlich auch wieder so 60er-Jahre-Ding, Surfers und Surfen ist gerade cool. Wie wär's, wenn einer der Leute auch surft? So, und das ist ja eigentlich hochalbern. Aber da haben sie es gemacht, da haben sie es geschafft, dass es cool aussieht. Und dadurch ist noch so ein bisschen Love Interest für Joseph Quinn auch noch irgendwo da drin war. Es fühlte sich auch nicht, wie soll ich sagen, wirklich durchdacht dann oder zu Ende geführt an, sondern so, ich wette, es gibt einen Drehbuchentwurf, wo das eine größere Rolle gespielt hat. Dass er sich immer in Frauen flüchtet, aber eigentlich die eine Frau sucht, die ihn wirklich herausfordert und er glaubt, sie jetzt hier gesehen zu haben. Das ist meine Vermutung einfach. Aber auch das ist nur so halb drin. Ja, das macht nicht viel. Ibn Moss Backrack haben wir noch gar nicht. Sagt man das, spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Ibn Moss Bachrach, den kennt man in den letzten Jahren jetzt mehr, weil er durch die Serie The Bear auf Disney Plus halt zu Berühmtheit gefunden hat, weil er der Cousin ist, der sich immer anlegt mit dem eigentlichen Chefkoch. Und seitdem sieht man ihn überall gefühlt. In Andor hat er die kleine Rolle, aber die einprägsame Rolle des Keen, der Verräter. Wenn du dich, du hast, klar, hast du Andor gesehen, dumme Frage. Aber er war das. Und ich war überrascht. Er hat auch den Mocap-Suit getragen für The Thing, aber ich war überrascht, dass er 0,0 seine Stimme geändert hat. Einfach mit seiner ganz normalen Stimme geredet. Daran muss man sich gewöhnen, finde ich. Das, der Film, also wenn du im Originalton schaust, das wird aber in Deutsch auch nicht so anders sein, dass er eben keine so krass tiefe Stimme hat, sondern ich wirklich, okay, ich muss jetzt aufhören, da den Mann dahinter zu sehen, sondern The Thing. Mit der Zeit geht's. Aber es war schon merkwürdig. Und dann geben sie mir auch noch zu kochen. Also dann lassen sie auch noch kochen. Und er hat dann dabei auch noch diese typisch italienischen Handbewegungen. Und witzigerweise spielt das in The Bear ja auch eine Rolle, dass er eigentlich nicht italienischer Abstammung ist, sondern sich so in die Familie aufgenommen fühlt und sich dann auch so ein bisschen so benimmt. Und so war's hier auch. Also auch super typecastet einfach. Du merkst, Kevin Feige guckt gerne The Bear, so wie er gerne The Rick and Morty schaut. Und deswegen dort dauernd die Writer klaut. So war das hier auch.
Ja, auch da, ich find's einfach, ich habe das Gefühl, sie haben bei den Charakteren einfach, wenn man sich das so als Amplitude vorstellt, so der Spielraum an Emotionen und so weiter, sie haben das einfach so ein bisschen, weil er ist halt natürlich ein sehr zahmes Thing, muss man einfach sagen. Mhm. Er macht das halt schon 5 Jahre und das kann ja auch ein Statement sein, also es gehört ja auch dazu, dass er eigentlich der emotional, also wie sage ich das am besten, dass er halt natürlich ein Hau drauf ist, aber in ihm eigentlich eine sehr liebevolle Persona, sehr klassisch eigentlich. Mhm. Ne? Aber er ist ja zum Beispiel auch der Erste, der sofort merkt, dass sie schwanger ist. Was ich eigentlich einen ganz schönen Moment fand, dass er das im Prinzip sofort ohne Worte anhand der Mimik und so weiter ablesen kann. Mhm. Was halt zeigt, okay, er ist halt ein sensitiver Mensch, ja, und was ja auch so ein bisschen durchkommt, dass er halt leidet darunter, dass er einsam ist und so weiter und so fort, dass er trotz dieser harten Schale einen weichen Kern hat. Das ist halt ultra klassisch. Aber da haben sie sich halt bewusst so ein bisschen von distanziert. Kann man auch aus guten Gründen machen, weil es halt eben so klassisch ist. Aber stattdessen ist er ist halt so am Start. Ja, wenn er halt laut sein muss für den Plot, dann ist er halt dann mal laut. Er kann aber auch leise sein. Er passt sich halt dem an. Das fand ich so ein bisschen auch da wieder ein bisschen underguckt. Was ich aber sau cool fand, war die Rasurszene. Also, dass er sich mit so einer Schleifmaschine rasiert. Und sich dann auch das wieder, ja. Er lässt sich ja ein Bart stehen, nachdem ja nur Johnny Storm einmal gesagt hat, er sieht eigentlich ganz cool aus. Das zeigt, er ist eigentlich ein sehr sensitiver Mann. Und lässt sich dann sofort das irgendwie, also das fand ich, aber auch da wieder, das hat nur angedeutet. Das führt dann nirgendwo hin. Es gibt nicht irgendwie einen Subplot wirklich mit ihm. Also, ja, vielleicht für die Zukunft.
Ja, es fühlt sich an wie eine liegen lassene Chance.
Es ist eine Future Foundation, ja, dieser Film.
Ja, das. Apropos Future. Das eine ist, ich habe damals Thunderbolts fieserweise vorgeworfen und im Nachhinein fühle ich mich, aber bin ich der Idiot oder sind die Filme der Idiot? Ich habe Thunderbolts vorgeworfen, dass sie mit ihrer Post-Credit-Scene ja eigentlich so das Ende von Fantastic Four vorwegnehmen und dass das ja echt mies ist. So, also ich wollte so eine gewisse Ungewissheit wie Fantastic Four ausgehen. Ja. Jetzt muss ich dem Film aber zugestehen, okay, so geht er ja tatsächlich nicht aus. Ja. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass er so brav ausgeht. Und turns out, das, was wir in Thunderbolts sehen, dass nämlich auf einmal das Schiff in ihrer Dimension auftaucht, auf ihrer Erde, dass das bedeutet, dass wir da wohl schon so einen Glimpse in Richtung Doomsday haben. Also da ist in der Zwischenzeit mehr passiert. Da sind wir eigentlich schon bei Doomsday. Vielleicht ist es sogar eine rausgeschnittene Szene, also nicht unbedingt das, aber so eine Momentaufnahme aus Doomsday, die da auch noch mal drin stattfinden wird, dass die New Avengers das sehen. Und das andere Thema ist, dass Pedro Pascal, der Regisseur hat sich übrigens versprochen, der hat über Reed Richards in einem Interview geredet und hat mehrere Sachen über Reed Richards aufgezählt. Und eine davon war, er ist der neue Anführer der Avengers. Damit hat er das ja schon mal, also das ist damit jetzt schon mal Fakt. Hast du das Gefühl bei diesem Reed Richards, dass er der Anführer sein könnte? Und macht das, ist das noch interessant für Doomsday?
Also mir hatte das noch nicht transportiert. Also was interessant ist, weil sein Charakter hat das eigentlich in sich. Ja, er ist ja auch, glaube ich, einer der Chefs der Illuminati oder zumindest ist er halt einer der ganz, ganz großen. Das hat man ja auch in hier Marvel, Doctor Strange im zweiten gesehen, dass er eigentlich einer von den ganz, ganz großen Playern im Marvel-Universum ist. Was eben auch da wieder zu sagen.
Und dass der Bösewicht in ihm drinsteckt.
Genau, das ist halt diese, ja, das ist diese Ambivalenz, die da eigentlich drinsteckt. Aber ich finde, davon hat Pedro Pascal bisher noch nichts transportiert und da sehe ich ihn auch noch nicht. Aber gut, wer weiß.
Vielleicht landet das Schiff auch auf der Erde und auf einmal hüpft Joseph Kosinski wieder raus.
Ja.
Und dann sind wir alle wieder glücklich. Wir werden es sehen, spätestens Ende nächsten Jahres in Doomsday. Ich finde nicht, dass Fantastic Four mir da jetzt sehr viel mehr Freude drauf gemacht hat, aber es war mir eine große Freude, mit dir über den Film nochmal zu reden.
Gleichfalls.
Um mich da ein bisschen bestätigt zu fühlen. Weil, wie gesagt, ich glaube, wir sind auf der negativeren Seite. Ja, ja. Lasst euch davon auch nicht bequatschen. Ich sehe sehr viel mehr positive Stimmen als negative Stimmen. Es ist halt, mir ist es zu egal, um zu positiv zu sein. Mehr ist es ja auch nicht. Es tut niemandem weh. Dieser Film tut niemandem weh.
Und das ist es eben. Ich bleib dabei. Mit dem Film kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Es kommt halt auf die Erwartung und die Gewichtung an. Und ich habe einfach viel, viel mehr erwartet, als ich bekommen habe. Aber maybe that's just me.
Und es muss mehr meinen Humor, meinen Spaß treffen.
Ja.
Aber ich endete meine Review auf Letterboxd mit, dass der Film im Prinzip genauso ist wie sein treu-dover Haushaltsroboter Herbie. Es sieht gut aus, aber er hat absolut nichts zu sagen. Nichts. Sieht toll aus. Mehr nicht. Naja, gut. Okay. Dimi, deine Kritik muss ich mir jetzt auch noch in Ruhe zu Gemüte führen. Ich werde sie in den Shownotes verlinken. Man kann ja noch mehr von dir auf der GameStar lesen, aber man muss auch dazu sagen, man kann ja auch noch mehr von dir hören. Zum einen, wenn man GameStar Talk öfter mal einschaltet, da warst du ganz früher eigentlich in jeder Folge.
Ja.
Mittlerweile bei den Themen, wo du spezialisiert bist, bist du immer wieder zu hören, sage ich das so richtig?
Ja, ja, ich bin leider mittlerweile sehr oft in Tabellen unterwegs, seit ich Redaktionsleiter bin, aber ich tauche immer mal wieder auf, ja.
Aber ich bin ja persönlich sehr großer Fan davon, wenn du GameStar-Videos machst auf YouTube. Also die finde ich immer ganz besonders toll. Und Dankeschön. Dadurch, dass du ja Redaktionsleiter bist und auch ein richtiger, du bist ja ein richtiger Autor, du hast eine richtige eigene Art zu schreiben. Weißt du, du kannst dir irgendeinen GameStar-Text vorhalten. Ich lese nur den ersten Absatz, dann kann ich sagen, ja, ist von dir. So, das kann man nicht von allen Autoren sagen. Das ist also generell, egal ob jetzt Gaming-Journalismus oder von mir aus normaler Journalismus. Und das ist das größte Lob, das ich dir geben kann, dass ich das sofort erkenne und dann auch oft hooked bin von diesen Texten. Und ich bin gespannt, wie es jetzt bei der Review ist. Aber das transportierst du ja immer sehr gut in deinen Videos. Deswegen, wollen wir da irgendeins besonders empfehlen? Also, was mir zum Beispiel eingefallen ist, das Letzte, das ich von dir, glaube ich, gesehen habe, immer noch, ist das zu Assassin's Creed Shadows.
Ja, also wenn ihr irgendwie mal Popcorn essen wollt oder was einen Tee trinken oder so, die sind immer zumindest meine längsten Videos. Und das zu Shadows ist auch noch ziemlich aktuell.
Und da hast du auch einen Talk dazu gemacht. Und da habe ich, weißt du noch, das habe ich dir damals geschrieben. Ich hatte kein Interesse an dem Spiel. Ich habe eher so der Vollständigkeit halber das Video eingeschaltet. Ich wusste ja nicht, dass es von dir ist. Und habe dann gemerkt, so, ich bin jetzt total hooked und wir wissen, was du ganzheitlich über dieses Spiel denkst. Und dann habe ich, ich weiß nicht noch ganz genau, ich war gerade am Umziehen und habe Kartons gepackt. Und da habe ich gedacht, so, was hörst du jetzt dazu, während du Kartons packst? Und dann habe ich das Assassin's Creed Video angebaut. Und hab dann versehentlich den ganzen Talk gehört. Ich glaube, der ging 1 oder 2 Stunden, aber ich konnte auch nicht aufhören. Und es war einfach die perfekte Nebenbeschäftigung. Deswegen auch nochmal großes Lob dafür. Das werde ich auch verlinken.
Dankeschön. Du hättest mich auch einfach fragen können, ob ich dir beim Umzug helfe, aber.
Ja, ich hab bei Umzug so eine geheime Taktik. Ich frag niemanden um Hilfe, aber dann fragt mich auch niemand um Hilfe. Mhm. Und so komme ich durchs Leben. Ich darf nur nicht so oft umziehen, weil es dann irgendwann zu anstrengend wird.
Ja.
So, ich habe ein Schlusswort noch vorbereitet. Und zwar könntest du mich jetzt diese erste Zeile fragen und ich bemühe mich, meine Interpretation der Antwort darauf zu geben.
Okay, ich frage dich, wie viel Uhr ist es?
It's clobbering time!
Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, You can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.